Ich begrüße Sie zu unserer Stadtratssitzung und mit 21 Stadträten sind wir auch beschlussfähig. Ich möchte erstmal die Geburtstagskinder Ihnen gratulieren. Das sind Herr Gruber, Herr Sasser, Frau Hoppe, Herr Kionke, Frau Reinke, Frau Horn, Herr Fleischer und Ortsbürgermeister Herr Hermann. Meinen herzlichsten Glückwunsch. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 1, die Eröffnung der Sitzung. Und wie gesagt, mit 21 Stadtratsmitgliedern sind wir beschlussfähig. Tagesordnungspunkt 2, gibt es Änderungen oder Änderungsanträge für die Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich um Abstimmung der Tagesordnung. Wer mit der Tagesordnung einverstanden ist, bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall. Tagesordnungspunkt 3. Entscheidung über die Einwendung zur Niederschrift. Mir sind keine bekannt. Dann bitte ich um Abstimmung der Niederschrift vom 7.4.21. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Bei einer Stimmenthaltung ist es mehrheitlich angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4. Informationen des Vorsitzenden des Stadtrates. Informationen habe ich jetzt keine, aber ich möchte mich natürlich dafür bedanken, dass das mit den Videokonferenzen recht gut klappt und auch nur den kleinen Hinweis geben, dass wir also hier im Gebäude dann uns entsprechend oder die Hygienemaßnahmen entsprechend einhalten. So, dann wünsche ich uns ein gutes Gelingen für heute. Tagesordnungspunkt 5, Informationen des Oberbürgermeisters sowie die Bekanntgabe der nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse und sonstige Mitteilungen.
Ja, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, in der Stadtratssitzung am 7. April 2021 wurde die Veräußerung der Immobilien und die Liquidation der Vorzer Wohnungsgesellschaft, also Vorzer Heimstätte, bestätigt. Ebenso wurde die Ernennung der Beamtin auf Lebenszeit Frau Julia Rippich mit Wirkung vom 1. Juni 2021 zur Stadtbaudirektorin beschlossen. Im Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss wurde am 14. April 2021 der Verkauf des Grundstücks Drosselweg 2 an die Firma KTH Krankentransport Hartkopp und Taxi GmbH sowie der Verkauf der Douglasstraße 2 an die Aschersilber Gebäude und Wohnungs GmbH beschlossen. Weiterhin wurde beschlossen, dass die Stadt Aschersleben Teilflächen im Fallersleber Weg bzw. in der Güssener Straße von der Firma Fair Umwelt Ost GmbH bzw. der Remondis GmbH und Co. KG erwirbt. Der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss lehnte den Verkauf der Grundstücke in der Gemarkung Aschersleben, Vogelgesang, Flur 38, Flurstücke 2 aus 1 und 2 aus 2 ab. Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes bei Wirtschaftshof hat am 29. April 2021 mehrere Aufträge für den Umbau des Verwaltungsgebäudes auf dem Zentralfriedhof in der Schmidtmannstraße vergeben und somit erhielten die Firma Werkstätten für Denkmalpflege GmbH aus Thale den Auftrag für die Dacharbeiten. Den Auftrag für die Arbeiten Heizung, Lüftung und Sanitär erhält die Firma Jende Sanitär Heizungs- und Klimatechnik GmbH aus Bernburg Und für die Fassadenarbeiten am zukünftigen Verwaltungsgebäude wurde die Firma System Bautenschutz GmbH aus Salzertal beauftragt. Dann möchte ich nur kurz darüber informieren, dass die Leistungsberichte für das Jahr 2020 bei Ihnen auf den Plätzen liegen, sozusagen zu Ihrer gefälligen Kenntnis, und die liegen dann auch parallel dazu inzwischen auch im Rathaus, im Bürgerbüro aus. Soweit meine Informationen im öffentlichen Teil.
Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6, dem Jahresabschluss der Seeland-Gesellschaft für Tagebauentwicklung MbH. Herr Fuchshuber, bitte.
Ja, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf den Reigen heute beginnen mit den Beschlussvorlagen. Es geht um den Jahresabschluss für das Jahr 2019 der Seeland-Gesellschaft für Tagebauentwicklung mit beschränkter Haftung. Herr Kruse, der Geschäftsführer, ist, falls es noch Rückfragen geben sollte, heute auch mit anwesend in dieser Sitzung. Und es ist so, dass die Stadt Aschersleben mit einem Stammkapitalanteil von 6% neben der Stadt Seeland, die dort Mitgesellschafterin ist, und die Stadt Seeland ist hier die Hauptgesellschafterin, geprüft wurde der Jahresabschluss von der WRT Revision und Treuhand GmbH. Die Prüfung hat insgesamt zu keinen Einwendungen geführt und am 8. Dezember des letzten Jahres konnte der Bestätigungsvermerk erteilt werden. Hinweise gab es dazu, die bezogen sich auf Aktualisierung und Ergänzung verschiedener Regelungen im Gesellschaftsvertrag. Da hatte ich beim letzten Mal schon darauf hingewiesen. Hier sind wir dabei, dass wir diese Anpassungen entsprechend vornehmen. In der Aufsichtsratssitzung am 16.12. wurde dann auch der Jahresabschluss ausführlich beraten. Zum Geschäftsjahr 2019 war ja der glückliche Umstand, dass hier eine Teilöffnung möglich war, und zwar Wiederöffnung am 13. Juli 2019 und auch erste größere Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. Das hat auch insbesondere, Sie können es ja dann auch ausführlich dann nachlesen in der Schlussvorlage, dazu geführt, dass es erhöhte Aufwendungen für Personal gab, die nicht zuletzt dann mit anderen Umständen dazu geführt haben, dass es ein kleines Defizit gab, und zwar in Höhe von 25.213,62 €, die dann auf Rechnung vorgetragen werden sollen für das nächste Jahr. Insgesamt hat die Wirtschaftsprüfung ergeben, dass es keine Unrechtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften sowie keine Tatsachen bestehen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden. Also es gibt hier keine Gefährdungslage in irgendeiner Form. Und damit sind aus dem Prüfbericht auch keine Gründe ersichtlich, dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung die Entlastung für das Jahr 2019 zu verweigern. Auch die Prüfung der Ordnungsgemäßheit nach dem § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz ergab keine Hinweisung, also auch hier war alles in Ordnung. Und ich bitte Sie um Ihre Zustimmung. Wenn noch Fragen sind, stehe ich gerne zur Verfügung. Wie gesagt, Herr Kruse ist auch mit anwesend. Es geht ja um das Jahr 2019. Leider gab es ja dann nochmal am Ende des Jahres 2019 einen Rückschlag, weil ja dann alles zurückgefahren werden musste. Aber es ist doch zumindest so, dass man sieht, dass Aktivitäten am See nicht mehr nur am Spielplatz sind, was ja in den Vorjahren so war aufgrund des Unfalls, den wir dort hatten, sondern dass das Ganze doch auf einem ordentlichen Weg ist. Ich bitte es um Ihre Zustimmung zur Vorlage. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Fuchshuber. Gibt es Fragen oder Anregungen dazu? Wenn das nicht der Fall ist, kommen wir zum Beschlussvorschlag. Der Stadtrat beschließt, erstens, der von der Wirtschaftsprüfgesellschaft WRT Revision und Treuhand GmbH geprüfte und mit einem Hinweis versehene Bestätigungsvermerk des Jahres 2019 der Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung MbH wird zur Kenntnis genommen. Zweitens, der Oberbürgermeister wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung MbH a. den Jahresabschluss zum 31.12.2019 festzustellen, b. den Aufsichtsrat und den Geschäftsführer Herrn Sebastian Kruse für das Geschäftsjahr 2019 zu entlasten und c. dafür zu stimmen, dass der Jahresfehlbetrag in Höhe von 25.213,62 € auf die neue Rechnung vorgetragen wird. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Beschlussvorschlag angenommen.
Vielen Dank.
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7, Aufnahme eines Darlehens. Herr Jorde, bitte.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, zur Finanzierung der Investitionen, die im Wirtschaftsplan 2021 stehen, ist auch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.160.000 Euro vorgesehen. Die Genehmigung für diese Kreditaufnahme wurde durch die Kommunalaufsicht des Leitzandkreises am 12. Januar 2021 erteilt. Um diesen Kredit oder um den Kredit generell zu günstigen Konditionen aufnehmen zu können, ist eine kurzfristige Entscheidung über die Kreditaufnahme notwendig. Die Kreditangebote sind wegen der Schwankungen am Kapitalmarkt nur kurze Zeit verbindlich und mit diesem Beschluss soll der Betriebsleiter ermächtigt werden, ein Darlehen in Höhe bis zu 1.160.000 Euro aufzunehmen. Sowohl die Mitglieder des Finanzausschusses als auch des Betriebsausschusses haben dieser Vorlage ihre Zustimmung erteilt. Und da die Beschlussfassung zur Aufnahme des Darlehens dem Stadtrat obliegt, bitte ich hier um Ihre Zustimmung. Danke.
Danke, Herr Jorde. Gibt es Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Der Stadtrat beschließt, der Betriebsleiter des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung wird ermächtigt, auf der Grundlage der im Wirtschaftsplan 2021 festgesetzten Kreditaufnahme für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben Darlehen in Höhe bis zu 1.160.000 Euro aufzunehmen. Der höchst zulässige Zinssatz wird auf 2% festgelegt. Die Zinsbindung des Darlehens soll höchstens 20 Jahre betragen. Der Betriebsleiter ist verpflichtet, den Stadtrat über die realisierte Kreditaufnahme zeitnah zu unterrichten. Wer damit einverstanden ist, dem bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall. Somit ist der Beschlussvorschlag angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8, Satzung zur 5. Änderung der Satzung der Stadt Aschersleben über die Erhebung von Abgaben, die zentral öffentliche Abwasserbeseitigung. Herr Jorde, bitte.
Es liegt Ihnen die Änderung der Abwasserbeitrags- und Gebührensatzung vor. Seit der Einführung der getrennten Abwassergebühren im Jahr 2001 werden die Gebühren nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser abgerechnet. Bei der Bemessung der Niederschlagswassergebühr erfolgt mittlerweile seit 20 Jahren nach der überbauten bzw. versiegelten Grundstücksfläche von der Niederschlagswasser in die Kanalisation gelangt. Deshalb ist eine Aktualisierung der Bemessungsgrundlage für alle Grundstücke erforderlich geworden. Zum einen daraus haben sich bauliche Entwicklungen der letzten Jahre oder auch Jahrzehnte zu Veränderungen geführt, bei den Oberflächenbefestigungen, aber auch zu Änderungen der Anschlussverhältnisse an unserem Kanalnetz. Aus diesem Grund werden die bebauten und befestigten Flächen mit Hilfe von Luftbildern aktualisiert. Mit der Flächenaktualisierung wird gleichzeitig eine Klassifizierung des Versiegelungsgrades vorgenommen. Im Gegensatz zur derzeit geltenden Satzungsregelung wird künftig die Abflusswirksamkeit der unterschiedlich versiegelten Flächen bei der Berechnung berücksichtigt. Dabei ist vorgesehen, dass eine Unterteilung in vollständig und teilversiegelte Dächer sowie in vollbefestigte und teilbefestigte Flächen vorgenommen werden soll. Auch unsere Partnerstadt Peine hat eine ähnliche Regelung in ihrer Abgabensatzung. Auch hier haben die Mitglieder im Betriebsausschuss, im Finanzausschuss dieser Abwasserbeitrags- und Gebührensatzungsänderung zugestimmt. Und da auch diese Satzungsänderung im Stadtrat oder der Beschlussfassung dem Stadtrat obliegt, bitte ich hier auch um Ihre Zustimmung.
Vielen Dank, Herr Jorde. Gibt es Anfragen oder überhaupt Fragen noch dazu? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Der Stadtrat beschließt, die in der Anlage beigefügte Satzung zur 5. Änderung der Satzung der Stadt Aschersleben über die Erhebung von Abgaben für die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigung. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall, dann ist es einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 9, Satzung zur vierten Änderung der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Aschersleben. Herr Jorder, bitte.
Eine weitere Änderung ist vorgesehen in unserer Abwasserbeseitigungssatzung. Das ist unsere technische Satzung. Bei der Ausführung von Grundstücksentwässerungsanlagen heißt es unter anderem, die Stadt kann ausnahmsweise auf Antrag den Anschluss mehrerer Grundstücke an einen gemeinsamen Anschlusskanal zulassen, soweit die Leitung auf dem fremden Grundstück durch eine Dienstbarkeit gesichert wird. Diese Regelung wird wie folgt ergänzt. Die Eintragung einer Dienstbarkeit hat auch bei der Teilung von Grundstücken oder beim Verkauf von Grundstücken, die aus einer zusammenhängenden wirtschaftlichen Einheit einzeln verkauft werden sollen, zu erfolgen. Die Sicherung ist dem EWA nachzuweisen. Das ist die Konkretisierung, die wir im Vergleich zu dem jetzigen Satz oder zur jetzigen Satzungsregelung hinzugenommen haben. Auch hier haben die Mitglieder aus dem Finanzausschuss und Betriebsausschuss ihre Zustimmung erteilt. Und deshalb bitte ich auch den Stadtrat um die Zustimmung zu dieser Satzungsänderung. Danke.
Danke, Herr Jorde. Gibt es Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Der Stadtrat beschließt, die in der Anlage beigefügte Satzung zur vierten Änderung der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Aschersleben. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall. Damit ist es einstimmig angenommen. Danke, Herr Jorde. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10, Modellprojekt in den Bereichen Handel, Gastronomie, Beherbergung in der Stadt Aschersleben. Herr May, bitte.
Guten Abend, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte. Es geht um die Vorlage Modellprojekt im Bereich Handel, Gastronomie, Beherbergung. Sie alle wissen, dass die genannten Bereiche erhebliche Einschränkungen im Geschäftsbetrieb hinnehmen mussten im Zusammenhang mit den entsprechenden Maßnahmen der Pandemiebekämpfung. Um das öffentliche Leben und die Belebung der Innenstadt schrittweise zu ermöglichen, hat die Landesregierung in den entsprechenden Eindämmungsverordnungen die Möglichkeiten geschaffen, dass Modellprojekte durchgeführt werden können. Es gibt einen Antrag des Stadtrats Gürtz vom 13.04. im Auftrag der Kaufmannsgilde zur Durchführung eines Modellprojekts beim Salzlandkreis dort anzumelden und in der Projektbeschreibung die Öffnung für Handel, Außengastronomie und Beherbergung zu beantragen. Im Einzelfall geht es in der Innenstadt, geht es in den Einzelhandel in der Innenstadt und die Gastronomie im gesamten Kernstadt Aschersleben sowie die Hotel- und Beherbergungsbetriebe. Wie wir alle wissen, sind die derzeitigen Entwicklungen so, dass die Einschränkungen schrittweise in den letzten Tagen zurückgefahren worden sind, sodass also auch der Geschäftsbetrieb sich langsam aber sicher normalisiert. Wir wissen das und wollen aber trotzdem für den Fall, dass es notwendig wird, bei einer eventuell auftretenden vierten Welle gewappnet zu sein und die entsprechenden Möglichkeiten, Instrumentarien in der Hand zu haben, um dort Modellprojekte durchführen zu können, diese Vorlage hier beschließen. Wir verstehen das als Unterstützung der Stadt für den Antrag des Herrn Gürt und natürlich auch für die Kaufmannsgilde und die genannten Bereiche, Unternehmer in diesen Bereichen. Deswegen ist der Beschlussvorschlag, dass die Stadt Aschersleben am Modellprojekt im Bereich Handel, Ladengeschäfte, Gastronomie, Beherbergung teilnimmt und ich bitte Sie um Ihre Zustimmung.
Danke, Herr May. Gibt es Fragen? Ja, Herr Gürt, bitte.
Ich wollte nur noch mal dafür werben und noch mal mitteilen, dass auch in der Händlerschaft noch darüber gesprochen wurde, ob das denn jetzt generell noch erforderlich sei oder nicht. Und da gibt es aber eine große Übereinstimmung drin, zu sagen, wir haben jetzt zwar sinkende Zahlen, die sind doch erfreulich schnell in den letzten 2 Wochen nach unten gegangen, aber es kann ganz schnell wieder nach oben gehen. Und diese Modellversuche waren ja gerade dafür gedacht, wenn man halt die Zahlen, die jetzt vor der Bundesnotbremse anscheinend erreicht, aber nicht mehr die der Bundesnotbremse, dann kann man aber über die Modellprojekte öffnen. Und vor allem, wir haben ja nur 2 Mittel zur Bekämpfung der Pandemie, die wirksam sind. Das eine ist halt das Impfen und das andere ist die Kontaktnachverfolgung und das Testen. Beim Impfen haben wir ja das Problem, dass wir organisatorisch sehr gut aufgestellt sind, aber die Impfstoffe nicht rankommen, wie wir sie brauchen. Und beim Testen sind wir auch gut aufgestellt und testen können wir. Und Ziel der Modellprojekte war es ja auch, möglichst viele zu motivieren, sich regelmäßig testen zu lassen, um dann auch die Infektionsketten schneller zu erkennen und zu unterbrechen. Und das halten wir nach wie vor für erforderlich. Die Bundesnotbremse läuft zum Juni-Ende aus. Die ist ja nur zeitlich befristet beschlossen. Und damit hätten wir den Stand wieder davor, genau der Stand, wo die Modellversuche auch eingeführt wurden. Und für den Fall aller Fälle sind wir dann gerüstet. Mit dem Landkreis gibt es eine enge Abstimmung. Deswegen wurden ja auch nochmal die eher pauschal beantragten Öffnungsgebiete eingeschränkt. Das ist auch in Abstimmung mit dem Landkreis erfolgt. Und da bitte ich um Zustimmung.
Danke, Herr Gürt. Herr Metzing, bitte.
Ich möchte da nur ganz kurz anfügen, dass die Diskussion ja um das Thema Modellprojekte bundesweit viele Beispiele mit sich bringt, wo es geklappt hat und wo es gut geklappt hat und wo es auch nicht so gut geklappt hat. Insofern ist da auch ganz wichtig dann die wissenschaftliche Auswertung, dann wenn wir uns als Aschersleben entschließen, da mitzumachen. Wir haben zu Anfang der Diskussion, die ja hier in der Stadt Aschersleben auch geführt worden ist, immer gesagt, seinerzeit waren die Inzidenzzahlen ja ganz andere als jetzt. Wir brauchen noch Zeit, um uns da Gedanken zu machen und aber auch gesagt, Pläne machen für die nahe Zukunft, gerne nur mit viel Kraft, wenn die Inzidenzzahlen runter sind. Insofern hat das jetzt nicht nur mit Inzidenzzahlen zu tun, sondern wieso man so ein Modellprojekt auch machen kann, wenn sich die Verhältnisse eventuell wieder ändern, nämlich dass man einfach dann eine Möglichkeit hat, zu öffnen, anders als es in anderen Kommunen der Fall ist und die Unterstützung des Landkreises und auch des Ministeriums dazu ist uns gewiss, also gibt es keinen Grund, wieso man jetzt dagegen sein sollte.
Danke, Herr Metzing. Wir kommen dann zur Abstimmung. Der Stadtrat beschließt, die Stadt Aschersleben nimmt am Modellprojekt in den Bereichen Handel, Gastronomie und Beherbergung teil. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Bei 3 Stimmenthaltungen, 4 Stimmenthaltungen ist der Beschluss mehrheitlich angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11, Umsetzungsplan zur Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2020 der Stadt Aschersleben. Herr Schneidewind, bitte.
Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie wissen, hat Ende November letzten Jahres der Stadtrat von den in einem Landeserlass eingeräumten Erleichterungen zur Beschleunigung der Aufstellung der Jahresabschlüsse als auch von den Erleichterungen bei der Jahresabschlussprüfung per Beschluss Gebrauch gemacht. Der Erlass sieht weiterhin vor, vom Land vom Oktober 2020, dass ein Umsetzungsplan zu entwickeln ist, der also Terminketten, Schwerpunkte und organisatorisch erforderliche Maßnahmen definiert. Das ist im Prinzip Kern dieses Beschlusses und der gliedert sich letztendlich in 4 Teilbereiche. Der erste Bereich ist der Jahresabschluss 13, der zweite ist das Zeitfenster 2014 bis 2020, was die Jahresabschlüsse angeht. Dann der dritte Block ist der Jahresabschluss 21, hier sind besondere Anforderungen gestellt und dann eben das normale Fahrwasser ab dem Jahresabschluss 22, in das wir also sozusagen wieder geraten möchten und hier wieder den gesetzlichen Anforderungen auch nachkommen, fristgerecht die folgenden Jahresabschlüsse dann aufzustellen. Der Umsetzungsplan, kurz nochmal vorgestellt, es geht darum, der Jahresabschluss 13 soll bis 31.08. aufgestellt sein. Hierfür sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen, betrifft das RPA, betrifft Unterstützung durch Wirtschaftsberatung, um also auch hier jetzt zügig zu einer Beschlussfassung im Stadtrat zu kommen. Der zweite Block, das sind dann die Erleichterungen, von denen wir Gebrauch machen möchten bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für die Jahre 14 bis 20, umfasst im Wesentlichen Maßnahmen, die in der Kämmerei abzuarbeiten sind. Es geht um die Finanz- und die Anlagenbuchhaltung. Hier ist es so, dass gerade in Bezug auf das Anlagevermögen bei den Baumaßnahmen noch Aktivierungen notwendig sind, auch Passivierungen der Fördermittel. wohingegen es aber auch Bereiche gibt, wie den Grundstücksverkehr und das bewegliche Vermögen, wo wir auf dem aktuellen Stand sind. Hier ist geplant, dass die Jahresabschlüsse 14 bis 16 bis Ende 21 aufgestellt werden sollen und dann bis Mitte 22 auch vom RPA geprüft sein sollen. Die werden Ihnen sukzessive zur Beschlussfassung vorgelegt. Und dann die Jahresabschlüsse 17 bis 20 bis 30.09.22 aufzustellen sind und dann bis Ende 22 vom RPA zu prüfen sind. Ein dritter großer Block ist dann der Jahresabschluss 21. Hier sieht ja das Land vor, dass dieser wieder vollständig und korrekt zu sein hat, also ohne Erleichterungen. Dabei, und das muss parallel abgearbeitet werden, geht es insbesondere um die Überprüfung des Infrastrukturvermögens, also hier um die körperliche Inventur, also im Prinzip die konkrete Inaugenscheinnahme und nicht bloß die Buchinventur. Das wird derzeit parallel vorbereitet und abgearbeitet. Und weiterhin sieht der Umsetzungsplan eben vor, dass dann der Jahresabschluss ab 22 wieder regulär bis Ende April 23 erstellt und beschlossen werden soll. Bitte um Zustimmung zu diesem Umsetzungsplan, dass wir hier auch eine Grundlage haben und Sie auch eine Möglichkeit haben, das alles nachzuverfolgen, wenn es Fragen gibt.
Danke, Herr Schneidewind. Herr Rother, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Leider konnte ich beim letzten Finanzausschuss nicht dabei sein, deswegen vielleicht war die Frage da schon gestellt worden. Die Mittel für den Wirtschaftsprüfer, die 30.000 Euro, stehen im Beschluss nicht weiter drin. Woher kommen die dann?
Die sind im Rahmen der Haushaltsplanung, also wir haben für Doppik ohnehin eine Buchungsstelle, da laufen auch Sachen auf, die wir im Rahmen von Vermessungen, um sozusagen dieses auch wieder ins Informationssystem, ins elektronische Informationssystem einpflegen zu lassen, jedes Jahr bereitstellen. Daraus sollen die Mittel bezahlt werden. Das ist also Bestandteil des Haushaltsplans.
Danke, Herr Schneidewind. Herr Rother, noch eine Nachfrage? Gut. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, kommen wir zum Beschlussvorschlag. Der Stadtrat beschließt, den in der Anlage beigefügten Umsetzungsplan zur Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2020 der Stadt Aschersleben. Ich bitte um Ihre Zustimmung. Danke. Gegenstimmen? Ist nicht der Fall. Stimmenthaltung? Auch nicht. Dann ist es einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 12. Finanzierungsbeschluss für den Neubau der Brücke Wippersteg im Ortsteil Mehringen. Frau Wölfli, bitte.
Ja, guten Abend. Geht das Mikro? Hören Sie mich? Ja. Danke. Guten Abend, sehr geehrte Stadträte und Rätin. Der Finanzierungsbeschluss für den Neubau der Brücke Wippersteg im Ortsteil Mehringen ist eine erfreuliche Geschichte, die sich kurzfristig ergeben hat. Und zwar gibt es erstmalig in diesem Jahr Fördermittel aus dem LIDA-Programm für Infrastrukturprojekte der Kommunen. Die LIDA-Arbeitsgruppe hat sich entschieden, ihr altes Motto privat vor Staat aufzuweichen für einzelne Projekte. Und damit hat die Stadt Seeland das Glück, genauso wie wir als Stadt Aschersleben, ein Infrastrukturprojekt, hier die Brücke Wippersteg in Mehringen, gefördert zu bekommen. Die Brücke musste leider im September 18 aufgrund des Zustandes voll gesperrt werden. Es war eine wichtige innerörtliche Brücke, die also den Fußgängerverkehr erheblich eingeschränkt hat. Insbesondere die Schulkinder, die zur Grundschule gehen mussten, haben Umwege in Kauf nehmen müssen und nicht ganz ungefährliche. Entlang der L228 gibt es nur sehr schmale Gehwege. Und der Landesstraßenbaubetrieb hat aufgrund dessen, was er sonst nie macht, aber weil es hier um einen Schulweg ist, eine 30 km/h-Zone eingerichtet, um hier für die Zeit bis zum Neubau der Brücke einen halbwegs sicheren Schulweg herstellen zu können. Wie gesagt, das Angebot der LIDA-ALF-Gruppe steht mit 90% der förderfähigen Kosten. Die Brücke ist auf der Prioritätenliste der Stadt, die der Stadtrat ja im letzten Jahr beschlossen hat, enthalten. Und sofern wir im Juli einen Fördermittelantrag stellen können, der den sicheren Nachweis der Finanzierung enthält, wäre eine Bewilligung sehr aussichtsreich. Aus diesem Grund haben wir Ihnen heute den Finanzierungsbeschluss für diesen Neubau der Brücke vorgelegt. Die Gesamtkosten betragen derzeit nach dem Kenntnisstand 330.000 Euro, wobei wir mit voraussichtlichen Fördermitteln in Höhe von 210.000 Euro rechnen können. Die Baumaßnahme müsste noch im Jahr 2021 ausgeschrieben und vergeben werden und spätestens im nächsten Jahr dann auch abgerechnet sein. Deshalb hier an dieser Stelle der Vorschlag, die Finanzierung für das Bauvorhaben sicherzustellen, um es unserem Antrag beifügen zu können. Und die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung soll erreicht werden, indem wir aus der Dorferneuerung die vorhandenen 210.000 Euro, die im Plan stehen, schon haben. Und aus der Buchungsstelle Grundschule Staßfurter Höhe 110.000 Euro hinzugefügt werden sollen. Die Grundschule Staßfurter Höhe, Sie alle wissen ja, dass durch den Baugrund es hier eine Verschiebung gibt, sodass also der Zeitrahmen dort sich verlagert in das nächste Jahr. Und nicht zum Schluss auch, dann stellt die Gemeinde die 9.000 Euro bereit für den Eigenanteil an der Maßnahme zur Verbesserung oder aus dem Programm der Verbesserung der Infrastruktur in den Ortschaften. Ja, sofern Sie dazu Fragen haben, gern.
Vielen Dank, Frau Wölfli. Gibt es Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Der Stadtrat beschließt, erstens die Brücke am Wippersteg im Ortsteil Mehringen in den Jahren 2021, 2022 neu zu bauen und die erforderliche Finanzierung dafür sicherzustellen. Zweitens, das Bauvorhaben steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln. Drittens, zur Sicherung der Gesamtfinanzierung werden die Fördermittel für das Brückenbauvorhaben aus dem Programm der Dorferneuerung in Höhe von 210.000 Euro und 111.000 Euro aus der Buchungsstelle Grundschule Staßfurter Höhe sowie 9.000 Euro aus der Buchungsstelle Verbesserung der Infrastruktur in den Ortschaften eingesetzt. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall, dann ist es einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 13. Außerplanmäßige Auszahlung, Sanierung, Sanitätsanlagen, Kita-Pünktchen. Frau Rippich, bitte.
Eine Korrektur sind Sanitäranlagen. Die Kita-Pünktchen ist im städtischen Eigentum, deshalb sind wir für Investitionsmaßnahmen zuständig. Wir hatten eigentlich im letzten Jahr kleinere Maßnahmen vorgesehen, dann hat sich aber aufgrund von aufgetretenen Schäden und den darauf folgenden Untersuchungen ein wesentlich höherer Instandsetzungsaufwand gezeigt. Und es ist uns gelungen, letztes Jahr für diese geplanten Maßnahmen noch einen Fördermittelantrag zu stellen, welcher im April genehmigt wurde mit einer 90-prozentigen Förderung, die natürlich aus der kleinen Summe mit dem Multiplikator der Fördermittel jetzt eine ganz große Maßnahme werden lässt, mit einem Gesamtvolumen von rund 789.000 Euro, davon 10% Eigenanteil, also etwa 79.000 Euro, die die Stadt aufzubringen hat. Im Wesentlichen geht es um die Erneuerung der Trinkwasserinstallation, um die Ergänzung und teilweise Erneuerung der Sanitärobjekte, und im Weiteren dann noch um Arbeiten an der Heizungsanlage, Maßnahmen im Außenbereich und im Bereich der Treppenraumtüren, was Brandsicherheitsmaßnahmen betrifft. Aufgrund der Kurzfristigkeit des Fördermittelantrages beziehungsweise auch des Förderprogramms müssen die Maßnahmen, und das war eine Frage im Finanz- und Verwaltungsausschuss, in den nächsten anderthalb Jahren durchgesetzt und abgerechnet werden. Das heißt, wir müssen spätestens zum 30.06.2022 komplett fertig sein. Das heißt, Schlussrechnung Mitte Juni sozusagen. Wir würden jetzt unmittelbar nach Beschluss des Stadtrates, sofern eine Zustimmung erfolgt, loslegen wollen, würden dann in die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 29.09. die Vergabebeschlüsse einbringen, weil die Leistungen oberhalb von 125.000 Euro liegen werden, und haben vor, die vier vorhandenen Sanitärtrakte jeweils in senkrechten, also so wie die Stränge laufen, sozusagen der Wasserleitung und der Abwasserleitung zu sanieren. Pro Trakt brauchen wir etwa anderthalb Monate, sodass wir denken, dass wir das in dem Zeitraum bis Mitte Juni 2022 fertig haben. Mit den Nutzern werden derzeit Gespräche geführt, weil natürlich die Kita zu der Zeit nicht hundertprozentig genutzt werden kann, aufgrund der Bauarbeiten. Sollten noch Fragen bestehen, die jetzt vielleicht auch im Finanzausschuss nicht gestellt wurden, der im Übrigen einstimmig zugestimmt hat, stehe ich gern zur Verfügung. Ansonsten bitte ich Sie um Zustimmung.
Vielen Dank, Frau Rippig. Gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Der Stadtrat beschließt, die außerplanmäßige Auszahlung für die Baumaßnahme Sanierung Sanitäranlagen der Kita Pünktchen in Höhe von 788.600 Euro. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall, denn es ist einstimmig angenommen.
Vielen Dank.
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 14, den Anträgen. Und wir beginnen mit dem Antrag 14.1, der von der Fraktion WIDAP und CDU kommt. Herr Dr. Planert, bitte.
Ja, Frau Vorsitzende, Herr Oberbürgermeister, meine sehr geschätzten Kolleginnen und Kollegen Stadträte. Es ist immer unschön, wenn in Familien Streit ausbricht über finanzielle Fragen. Insbesondere dann, wenn die finanziellen Fragen eigentlich relativ eindeutig und schnell geklärt werden können. Bei uns ist es jetzt in unserer Familie allerdings so, dass die finanziellen Fragen eben über Satzungen geklärt werden. Und die Aufwandsentschädigungssatzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Aschersleben, die wir ja gerade erst beschlossen haben, ist in ihrer, ich sag mal, Feuertaufe, wenn man so sagen kann, dann auch gleich in diese Problematik hineingeschlittert. Denn es gab Unstimmigkeiten hinsichtlich der Auslegung von Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit den Ereignissen der Januar, Februar Monate, wo es also um diese größere Schneesituation ging, die wir hier alle dann zur Kenntnis nehmen konnten. Die Streitigkeiten möchten wir gerne beseitigen, weil wir es für nicht sinnvoll erachten, dass es da eben zu solchen Disput kommt. Das muss nicht sein. Und insofern, wenn es nur um Klarstellungen geht, haben wir also uns dazu entschlossen, einen Antrag einzubringen, der also dann die betroffene Regelung möglichst eindeutig formuliert, sodass also alle an diesem Verfahren Beteiligten einmal unsere Intention, was wollen wir unseren Feuerwehrkameradinnen und Kameraden an Aufwandsentschädigung zugestehen, welchen Anspruch haben dann die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden auf der anderen Seite und natürlich auch für die Verwaltung, die ja dann das Ganze umsetzen soll, dass es da eben auch eine klare Regelung gibt, wie das Ganze denn auszusehen hat. Wir haben uns zusammengesetzt, die Fraktionen WIDAP und CDU, und haben hier einen entsprechenden Formulierungsvorschlag unterbreitet. Diesen Formulierungsvorschlag haben wir zeitnah in den Ausschuss für Ordnung, Recht und Kommunales eingebracht, damit der dort also auch vorbesprochen werden kann, auch wenn er noch nicht entscheidungsreif war. Zumindest sollte sowohl die Verwaltung eben als auch der zuständige Ausschuss das schon zur Kenntnis bekommen und darüber diskutiert werden, weil wir der Meinung sind, dass es eben schnellstmöglich zu klären ist, um da eben nicht noch weiteren Unmut zu schüren. Jetzt haben wir in der letzten Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Recht und Kommunales erfahren, dass auch die Kommunalaufsichtsbehörde die Aufwandsentschädigungssatzung für kritikwürdig erachtet hat. So will ich es mal vorsichtig ausformulieren, weil Herr Grossi uns da keine näheren Informationen geben wollte oder konnte, weil man da noch in der Prüfungsphase ist, sodass also uns mitgeteilt worden ist, dass die Aufwandsentschädigungssatzung sowieso demnächst wieder sowohl im Ausschuss als auch dann letztendlich bei uns hier im Stadtrat zur Diskussion und Abstimmung stehen wird, sodass wir unseren Antrag, der ja daraufhin lautete und die Intention hatte, das heute auch entsprechend gleich beschließen zu können, deswegen die Vorabsprache in den Ausschüssen, dass wir es also nicht nochmal verweisen müssen und dann das Ganze nochmal diskutieren wollen, sollte es also gleich heute hier entschieden werden. Dadurch, dass aber die Aufwandsentschädigungssatzung sowieso nochmal diskutiert werden muss, möchten wir unseren Antrag so verstanden wissen, dass wir, so ist es zumindest unser Wunsch und wir hoffen, dass es auch hier eine Mehrheit finden wird, diese Beschlussvorlage bzw. die Formulierung, die wir hier vorgeschlagen haben, so dann in die neu zu fassende Aufwandsentschädigungssatzung übernommen wird, weil die Punkte, die hier die Kommunalaufsicht wohl kritisiert hat, diesen Part zumindest nicht betroffen hat. Und dann würde das also nicht überarbeitet werden. Und unser Wunsch ist es eben, dass dieser Paragraph 3 Absatz 2, den es hier betrifft, dann auch entsprechend mit dann in die neu zu fassende Aufwandsentschädigungssatzung beziehungsweise in die Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung einfließt. Und dann kann dann einheitlich darüber, über die gesamte Satzung dann in einer der nächsten Sitzungen abgestimmt werden. Aber für heute beantragen wir also, dass diese Änderung, so wie sie hier vorliegt, die Begründung ist, denke ich mal, relativ klar. Wenn es Fragen gibt, stehe ich da oder stehen wir hier gern zur Verfügung. Aber dass zumindest dieser Antrag dann so bestätigt wird und dann diese Formulierung in der vorzulegenden Aufwandsentschädigungssatzung, die geändert werden müsste, dann eben auch eingebunden ist. So will ich es mal formulieren, auch wenn ich mich jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig ausgedrückt habe. Ja, danke dazu.
Danke, Herr Dr. Planert. Frau Reisky, bitte.
Sehr geehrte Frau Stadtratsvorsitzende, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Mitarbeiter der Stadtverwaltung, werte Stadträte, liebe Gäste und ganz besonders liebe Kameraden der Feuerwehr Aschersleben. Ob Feuer, Verkehrsunfall, Rettungseinsatz bei Mensch und Tier, Beseitigen von Ölspuren, aber auch Einsätze bei Wetterkapriolen wie Sturm und Schnee. Die Einsätze sind so vielfältig. Aber unsere Feuerwehr war in diesem Jahr bereits über 125 Mal im Einsatz. Und ich möchte es mir nicht nehmen lassen, an dieser Stelle erstmal ein herzliches Dankeschön zu sagen. Ihr seid 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr für unsere aller Sicherheit, für unsere Stadt Aschersleben im Einsatz. Es gibt aber auch Einsätze, die sich über Tage hinwegziehen können, zum Beispiel beim letzten Wintereinbruch mit absolutem Schneechaos. Ohne eure Hilfe ging nichts mehr. Und genau deshalb muss es Regeln und Bestimmungen geben, die klare Aussagen treffen und vor allem rechtssicher sind. So gab es bei unserer Aufwandsentschädigungssatzung bei der Feuerwehr Probleme durch unterschiedliche Auslegungen und Interpretationen, speziell beim Paragraphen 3. Wir haben mit dieser Änderung versucht, Klarheit für alle Beteiligten zu schaffen. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, es geht hier nicht ums Geld. Es geht vor allem um Respekt und Achtung vor dem Ehrenamt, der Leistung unserer Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr. Wir haben diesen Antrag im Ausschuss ausführlich beraten und bitten um Abstimmung und natürlich auch um Ihre Zustimmung hier im Stadtrat und nicht wieder um Verweisung in den Ausschuss. Herzlichen Dank.
Danke, Frau Reisky. Herr Oberbürgermeister, bitte.
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, Sie haben ja von Herrn Dr. Planert und von Frau Reisky die Begründung auch für den Antrag gehört. Klassischerweise hat es sich ja nicht als so gut erwiesen, im Stadtrat sofort zu beschließen. Könnte ich jetzt auch Beschlüsse nennen, aber hier ist ja ein anderer Sachverhalt. Herr Dr. Planert und Frau Reisky haben das ja dargestellt. Der Ausschuss ist ja im Ausschuss entwickelt worden und auch diskutiert worden. Und es ist tatsächlich so, wie es Herr Dr. Planert sagt, wenn der Stadtrat dem Beschlussvorschlag der beiden Fraktionen folgt, dann ist es ja der Handlungsauftrag für die Verwaltung, die Satzung entsprechend zu ändern. Das sind ja praktisch nochmal so Ihre Worte übersetzt und so sehen wir das auch. Also wir müssen ja dann sowieso nochmal eine neue Satzung einbringen, ja, um da die Sachen, die Kommunalaufsicht da meint, beanstanden zu müssen, auch entsprechend einzuarbeiten. Und dann, wenn der Stadtrat das jetzt so beschließt, dann wird der Teil so eingearbeitet, wie es jetzt beschlossen wird.
Danke, Herr Oberbürgermeister. Weitere Anfragen? Herr Metzing, bitte.
Also ich verstehe das schon, dass praktisch dann in der neu bearbeiteten Satzung entsprechend das mit eingearbeitet werden soll. Wann ist das denn aber? Ja, also es ist ja so, wie Frau Reiske und Herr Planert gesagt haben, so, dass es möglichst schnell gehen soll. Und wenn aber die Satzung eventuell dann erst im Januar nächsten Jahres oder im Februar beschlossen wird, ist das ja ein langer Zeitraum, den wir ja eigentlich nicht wollen. Also das würde mich dann zumindest schon mal interessieren, weil der Beschluss, so wie er hier steht, wenn wir das heute beschließen, gilt das praktisch meines Erachtens nach ab dem nächsten Monatsersten, weil wir ändern ja die Satzung und wir ändern ja nicht eine Satzung nur pro forma. Ja, das steht auch nicht in dem Antrag.
Danke, Herr Metzing. Herr Oberbürgermeister, bitte.
Entschuldigung, Herr Metzing, ich hatte nur einfach in der Zwischenzeit versucht, auf Ihre Frage gleich intern einzugehen. Also nach unserer Zielstellung ist es so, dass wenn der Stadtrat das jetzt so beschließt, die entsprechende Änderung einarbeiten in die Satzung plus dem, was wir gegebenenfalls an der Satzung ändern müssen aufgrund der Stellungnahme der Kommunalaufsicht, sodass wir davon ausgehen, dass der Stadtrat es im September beraten und im Oktober beschließen kann.
Schneller geht's nicht. Danke, Herr Oberbürgermeister. Frau Reinke, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal eine Frage, weil ich kenne jetzt den Inhalt der Beanstandung nicht. Ist das so ein Geheimdokument, dass man das nicht in dem Ausschuss hätte dann auch mal dann veröffentlichen können, dass man hätte darüber reden können? Vielleicht. Das
liegt nicht vor, oder? Danke, Frau Reinke.
Ist nicht geheim, sondern kann Frau Rippich das vorstellen, ja. Kein Problem.
Frau Rippich, bitte.
Ich möchte jetzt Herrn Michelmann meinen 4-auf-1-Seiten-Druck nicht zumuten zum Vorlesen. Deshalb würde ich jetzt mal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Also es geht unter anderem darum, dass Aufwandsentschädigungen in der Höhe angemessen sein müssen und wir uns an der Kommunalentschädigungsverordnung orientieren müssen, was wir in vielen Fällen auch gemacht haben. Wir haben teilweise die Höchstsätze übernommen. Das war ja auch ein Anlass der Änderung der Satzung, weil wir vorher teilweise drüber lagen. Es gibt aber zum Beispiel Funktionen, die in dieser Verordnung nicht vorgesehen sind. Zum Beispiel Ausbildungsleiter, Fahrzeugwart und Atemschutzgerätewart. So, und dafür sollen wir zum Beispiel den Aufwand darlegen. Warum haben wir den so eingeschätzt, wie er ist? Wir haben entsprechende Formulierungen vorbereitet, wie wir das begründen würden. Das Gleiche ist, dass eben solche pauschalen Aufwandsentschädigungen nicht vorgesehen sind, weder für Großschadenslagen noch für angeordneten Bereitschaftsdienst. Und zu all diesen Punkten sind Erklärungen sozusagen erforderlich. Bei der Großschadenslage kam dann auch dazu, dass die Kommunalaufsicht gesagt hat, dieser Begriff sollte definiert werden. Und es gab noch so ein paar kleinere Punkte, dass man zum Beispiel nicht nur Wohnort schreibt, sondern Wohn- oder Dienstort als Einsatzbeginn und Ähnliches. Und das wäre, also wir haben es mal intern vorbereitet, das wäre ein DIN A4-Blatt Änderung zur bestehenden Satzung. Vielleicht sogar mit noch einer Vereinfachung gegenüber Ihrem Antrag, Herr Dr. Planert, jetzt würde ich mir das mal kurz holen. Unser Vorschlag wäre, dass wir den Paragraphen 2 Absatz 2 ganz verkürzt formulieren. Die aktiven ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erhalten statt der Aufwandspauschale im Sinne des Absatzes 1 bei mehr als 5 Einsätzen pro Kalendertag eine pauschale Aufwandsentschädigung für die aktive Teilnahme am Einsatz in Höhe von 40 Euro. Und damit müssen wir nicht definieren nach DIN oder sonst irgendwas oder wir haben eine Einsatzzentrale oder, sondern immer, es geht nur um die Anzahl der Einsätze. Das wäre unser Vorschlag. Und dann, wie gesagt, Dienst- und Wohnort und das Datum der alten Satzung war noch falsch. Das ist so eine rein formelle Korrektur.
Danke, Frau Rippich. Frau Klimt, bitte.
Dann habe ich jetzt nur noch mal eine Verständnisfrage, weil es hieß ja, als wir im Ausschuss gefragt haben, dass es mit dem Antrag überhaupt nichts zu tun hat, sondern dass die Kommunalaufsicht zwar Dinge beanstandet hat, die aber in keinster Weise unseren Antrag berühren. Ich kann jetzt natürlich nicht aus dem Stegreif, ich habe die Aufwandsentschädigungssatzung natürlich nicht auswendig gelernt, weiß jetzt nicht, welche Auswirkungen das im Gegensatz zu dem hat, was wir, sage ich mal, ja auch im Ordnungsausschuss fraktionsübergreifend möchten. Aber jetzt zumindest als Verständnisfrage berührt es also dennoch diese Großschadensfrage. Ja, weil Sie ja sagten, im Grunde genommen berührt es ja unseren Antrag gar nicht.
Entschuldigung.
Danke, Frau Klimt. Herr Oberbürgermeister, bitte.
Ja, wir können jetzt auch noch sozusagen ins Detail gehen. Das wäre ja jetzt eine Frage, dass wir Ihnen das nicht zutrauen, dass Sie das verstehen. Es geht auch im Grunde nur darum, es berührt den Antrag nicht in irgendeiner negativen Weise, weil der Landkreis im Grunde das Gleiche fordert, wie der Antrag jetzt vorsieht. So kann man es doch übersetzen. Ja. So ist es. Also es ist jetzt, oder um es anders auszudrücken, es gibt jetzt keinen Grund, dem nicht zuzustimmen, weil das auch dem entspricht, was der Landkreis auch fordert an Korrektur. Insofern stört sich das jetzt nicht. Kann man ausdrücken, wie man will.
Danke, Herr Oberbürgermeister. Frau Rippich, bitte.
Das Einzige ist, dass in Ihrem Antrag natürlich 50 Euro stehen und in der jetzigen Satzung stehen 40 Euro, sodass der Landkreis natürlich auf die 40 Euro eingegangen ist, aber nur geschrieben hat, wir sollen das erläutern, wie dieser Betrag zustande kommt. Aber nicht jetzt gesagt haben, weil es gibt diese Pauschale nicht in der Landesverordnung. Weder 40 Euro noch 50 Euro, es gibt gar keine Pauschale. Das wissen wir jetzt nicht, weil die Frage ist ja dem Landkreis nicht gestellt worden bisher. Weil er hat ja eine Satzung mit 40 Euro bekommen. Ihm ging es darum, dass die Pauschale inhaltlich erklärt werden muss, beziehungsweise untersetzt werden muss, warum man sich zu dieser Höhe entschieden hat. Und zweitens, dass dieser Begriff Großschadenslage uneindeutig ist. Ich lese Ihnen jetzt mal den Wortlaut zu diesem Punkt vor, aus der Originalstellungnahme der Kommunalaufsicht. Nach der KOM-EVO sind keine pauschalen Aufwandsentschädigungen für Großschadenslagen vorgesehen. Fraglich ist hierbei zunächst die Auslegung des Begriffs der Großschadenslage. Zudem ist die Auslegung der Regelung fraglich. Wird im Fall der Großschadenslage ab dem 6. ausgelösten Einsatz die Einsatzpauschale von 40 Euro anstelle der Einsatzpauschale von 7,50 Euro je Einsatz oder zusätzlich zur Einsatzpauschale von 7,50 Euro je Einsatz gezahlt? Hierzu erbitte ich Ihre Stellungnahme. Also das ist im Prinzip das. Aber es ging nicht um 40 oder 50 Euro. Das ist sozusagen das einzig Neue, was in Ihrem Antrag jetzt auftaucht. Und das andere ist ja eine reine Klarstellung.
Danke, Frau Rippich. Frau Reiske, bitte.
Also die Pauschale von ursprünglich 40 Euro bezog sich ja auf über sechs Einsätze. Jetzt wurde die Einsatz, wurde ja jetzt runtergesetzt, werden jetzt 5 Einsätze. Und wir hatten mit diesen 6 Einsätzen waren die 40 Euro. Und wir hatten einfach gerechnet, 6 mal 7,50 Euro, da wäre dann schon 50 Euro eine Pauschale angebrachter. So ist diese Rechnung zusammen. Wir reden ja jetzt von einer ganz anderen Einsatz, also der Zahl der Einsätze. Aber wie gesagt, die Pauschale, also das hat ja die Stadt festgelegt, das war ja gar nicht unser Vorschlag in der alten Satzung, also jetzt in der letzten.
Danke, Frau Reisky. Nun sind wir doch in der Diskussion hier. Wie sieht's aus? Stimmen wir jetzt über diesen Antrag ab oder geben wir den? Oder gut, dann stimmen wir über den Antrag ab. Wer mit diesem Antrag einverstanden ist, auf Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Aschersleben vom 25.11.2020, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Antrag so angenommen. Wir kommen zu 14.2. Das ist ein Antrag der Fraktion Grüne SPD, Erstellung eines Konzepts zur Planung von Blühwiesen bzw. Blühstreifen in der Stadt Aschersleben inklusive der Ortsteile bis zum August 2021. Wer würde den Antrag vorstellen? Frau Jahn, bitte.
Passt doch. Den Antrag vorzulesen bzw. die Begründung vorzulesen, das halte ich jetzt nicht für notwendig. Sie haben den wahrscheinlich alle vor sich. Nur ein paar Worte dazu, ohne jetzt ein Referat halten zu wollen, zur Bedeutung von Blühwiesen und Blühstreifen. Das ist, glaube ich, in aller Munde und auch kein Geheimnis bzw. Nichts Neues mehr. Ich möchte nur ein paar Gedanken auch nochmal anknüpfen, weil in der Presse und in den Medien ja häufig von solchen Initiativen zu lesen ist, die es zahlreich in unserer Umgebung, in ganz Deutschland und überall auch zu finden gibt. Inzwischen gibt es ja auch eine Feldforschung, so würde ich es mal bezeichnen, in unserer Nähe. Herr Herrmann in Schierstedt, ich verwechsel jetzt immer Groß- oder Klein-Schierstedt, man möge es mir verzeihen, experimentiert sozusagen schon seit 3 Jahren mit einer durch Sponsoren finanzierten, nicht auskömmlich, wie ich finde, finanzierten Blühwiese und hält die Teilnehmer auf sehr interessante Weise auf dem Laufenden. Er berichtet also über die Durchsetzungskraft bestimmter Pflanzen und kann dazu sicherlich auch ganz lange sprechen. Das ist ein ganz interessantes Thema. Unter anderem beschäftigt sich auch der Bauwirtschaftshof damit und hat bestimmte Flächen schon sozusagen genutzt dafür und unterschiedliche Erfahrungen gemacht in Zusammenarbeit mit den Ortsteilfriedhöfen. Zum Teil einige Ortsteile beschäftigen sich damit, aber es gibt für Aschersleben überhaupt keine Möglichkeit, jetzt da zielstrebig an so einer Sache zu arbeiten. Das heißt, alles, was bisher geschehen ist, sind private Initiativen, ganz kleine Geschichten wie die des Kindergartens, der an der Pferdeeine die Fläche wieder als Blühwiese in diesem Jahr nutzen wird. Ansonsten gibt es keine Flächen, die dafür vorgesehen sind. Und es sind immer mehr Bürger, die das erwarten und die mich unter uns auch wirklich darauf ansprechen, sagen, warum gibt es das nicht? Wir haben zum Beispiel auch Samentütchen verschenkt, vergeben, wo viele gesagt haben, super, das streue ich mir in Aschersleben in eine Ecke, die ich immer so mager finde, wo ich jeden Tag dran vorbeigehe und da freue ich mich dran. Da habe ich gedacht, okay, es trifft genau die richtige Sache. Es geht um eine nachhaltig zu bewirtschaftende Fläche. Und das muss ja auch kein Widerspruch sein zu unseren wunderschönen Lagerflächen. Das sollte man vielleicht als Einheit oder als Ergänzung betrachten. Und somit ist jetzt der Zeitpunkt unseres Erachtens nach gekommen, um das irgendwie in eine Konzeption einfließen zu lassen. Und vielleicht holen wir nächstes Jahr das Lagerjubiläum, was wir voriges Jahr schon feiern wollten, groß nach und können auf die ersten Erfolge einer Blühwiesengestaltung zurückgreifen oder verweisen. Und weil die Vorbereitungen im Herbst beginnen müssten, sollte man sich in der Verwaltung Gedanken machen, wo können wir das sinnstiftend anlegen, wo findet es die Akzeptanz der Bevölkerung, beziehungsweise wo kann man auch die Bevölkerung mit einbeziehen. So eine Blühwiese ist für einen Biolehrer eigentlich eine Fundgrube, weil die Schüler einmal in ihrem Leben ein Herbarium anfertigen müssen und wenn sie dann sich mit solchen Lebensräumen beschäftigen, brauchen sie bloß vor die Tür zu gehen und haben da eine riesen Fundgrube für ihre Arbeit. Was darin auch statt in diesem Konzept verankert werden sollte, sind unserer Meinung nach auch so ein paar Verantwortlichkeiten, aber auch die Möglichkeit, wie gesagt, der Einbeziehung der Bürger. Vielleicht könnte man das mit den Schulen, mit den Kindertagesstätten, mit dem Verschönerungsverein auch mal zusammen durchsprechen und so, dass wir das im Stadtentwicklungsausschuss dann auch behandeln. Und so haben wir als zeitliche Schiene den August, also Ende August 2021, ins Auge gefasst und damit möchte ich eigentlich meine Ausführungen schließen. Gerne können Sie mich dazu auch noch befragen, aber ich würde Sie um Ihre Zustimmung bitten. Vielen Dank.
Danke, Frau Jahn. Herr Ammer, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. In dem Antrag ist formuliert, dass es eine Recherche gegeben hat und die ergab, dass sich lediglich an der Pferde eine kleine Blühwiese befindet. Dem kann ich so nicht ganz zustimmen. Wir haben in Wilsleben auf dem Friedhof seit 2 Jahren eine Blühwiese von 100 Quadratmetern, die wir mit Hilfe des Bauwirtschaftshofes angelegt haben. Die Fläche entwickelt sich stetig weiter. Der Boden magert aus, was für so eine Fläche essentiell ist. Also von daher denke ich schon, dass es vielleicht noch die ein oder andere Blühwiese auch schon mehr gibt in der Stadt Aschersleben. Meine Frage, Frau Jahn, bezieht sich aber auf den letzten Satz. Da steht, dass das Land Sachsen-Anhalt Saatgut zur Verfügung stellt. Über wie viel Saatgut sprechen wir denn? Kann man das irgendwie beziffern? Weil das wäre ja für so ein Konzept auch gut zu wissen, wie viele Flächen man dann hier begrünen könnte. Und ich würde dafür stimmen, den Antrag in den Stadtentwicklungsausschuss zu verweisen.
Danke, Herr Ammer. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann bitte ich um das Handzeichen, wenn wir diesen Antrag in den... Achso, Frau Jahn, bitte.
Ich dachte, da müsste ich jetzt doch zumindest darauf reagieren. Herr Ammer, ich hatte das mit eingeschlossen in meinen mündlichen Ausführungen, dass es Ortschaften gibt, Ortsteile, in denen solche Bemühungen durchaus bestehen, und hatte das auch positiv bemerkt. Um eine Zahl für vorhandenes Saatgut kann ich mich drum rumreden, will ich aber nicht machen, kann ich nicht geben. Es gibt in Magdeburg großflächige Unternehmen, und da muss man sich jetzt ans Mule wenden, um die Förderprogramme zu studieren bzw. abzurufen. Da kann ich keine Zahlen nennen. Danke. Aber eine Überweisung in den Ausschuss, ja, ist für mich wegen des Klärungsbedarfs vielleicht jetzt nicht unbedingt mehr notwendig, weil ich glaube, um die Sache brauchen wir uns jetzt nicht streiten.
Ja, wir haben ja jetzt den Antrag gehört auf Überweisung in den Stadtentwicklungsausschuss. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? 2 Gegenstimmen? 3, 4, 5? Und Stimmenenthaltung? 2. Also bei 5 Gegenstimmen und 2 Stimmenenthaltungen ist dieser Antrag in den Stadtentwicklungsausschuss überwiesen. Wir kommen zum Antrag 14.3 von der Fraktion Die Linke zur Finanzmittelübersicht sowie der Änderungsantrag von dem Oberbürgermeister. Wir kommen erstmal zu dem Antrag der Linken.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Liebe Stadtratskolleginnen und Kollegen, wir hatten ja oft hier schon die Situation, dass wir Sachanträge eingebracht haben, zum Beispiel eine Blühwiese, wo wir dann sagen, die kostet so und so viel. Und dann kommt dann als nächste Frage, ja, und dann, wovon soll es bezahlt werden? Mach bitte einen Deckungsvorschlag. Wir sind oft nicht in der Lage, dieses Deckungsvorschlag auch zu unterbreiten, weil wir uns ganz einfach das Wissen nicht haben, wo diese Buchungsstellen sind, wo eventuell noch Mittel sind, die man dafür ausgeben könnte. Dieses Wissen hat die Verwaltung, und das kann die auch ziemlich schnell abrufen, was wir ja schon mehrfach gemerkt haben, gerade wenn es um die Haushaltskonsolidierung ging 2019, da waren in ganz kurzer Zeit auf einmal dann 800.000 Euro auf einmal da mit über 20 Buchungsstellen, oder auch bei der Durchforstung war das auch möglich. Wie gesagt, wir haben diese Möglichkeiten nicht, und deshalb ist einfach unsere Bitte, uns auch diese Informationen zur Verfügung zu stellen, wenn wir Anträge einbringen, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, so einen Deckungsvorschlag zu machen. Denn laut unserer Geschäftsordnung soll ja ein Deckungsvorschlag unterbreitet werden. Und wie gesagt, deshalb der Antrag, dass man dann quartalsweise uns auch dann informiert, wo man denn möglicherweise Finanzmittel noch hernehmen könnte. Ja, der Änderungsantrag des Oberbürgermeisters heißt Ablehnung. Im Finanzausschuss wurde da auch schon begründet. Wir könnten ja im Rahmen der Haushaltsdebatte unsere Anträge einbringen, der Haushaltsberatung. Auch selbst da, wenn wir Anträge einbringen, ist ein Deckungsvorschlag, wird dann immer gefordert. Also drum, wir versetzen Sie uns bitte in die Lage, Deckungsvorschläge machen zu können. Im Finanzausschuss wurde leider auch dem Änderungsantrag des Oberbürgermeisters zugestimmt, also dieser Ablehnung. Zwar zögerlich, habe ich so in der Runde gemerkt, weil irgendwie hätte man schon gerne die Information, aber man hat sich halt dem Antrag dann angeschlossen. Vielleicht, ich hätte mir auch eine Diskussion gewünscht im Finanzausschuss, das war leider auch nicht der Fall, weil das Problem haben wir immer wieder. Vielleicht kommen wir jetzt zu einer anderen Erkenntnis. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Reinke. Herr Schneidewind, bitte.
Ja, danke schön. Den Antrag, den verstehen wir natürlich, das Ansinnen, was dahinter steckt. Es ist nur so, Sie beantragen ja hier eine quartalsweise schriftliche Auflistung, inwieweit Buchungsstellen von Produkten zum jeweiligen Zeitpunkt nicht wie planmäßig belastet worden sind. Wir kommen ja unserer Berichtspflicht quartalsweise nach, indem wir Ihnen eine Ist-Erfüllung geben zum jeweiligen Stichtag, Ende erste Quartal, Ende zweite, Ende dritte bzw. Ende vierte Quartal mit einer Vorausschau. Diese Vorausschau, die Sie ja hier im Prinzip anstreben, um jederzeit auch zu wissen, an welcher Stelle gibt es bis zum Jahresende noch freie Mittel, basiert letztendlich auf einzelnen wesentlichen Buchungsstellen, bei den Steuern beispielsweise, was sich im Detail aber für einzelne Buchungsstellen gar nicht so realisieren lässt, wie Sie sich das vorstellen, eine automatisierte Auswertung, damit man zu jeder Zeit weiß, wie viele Mittel zum Jahresende voraussichtlich noch zur Verfügung stehen. Denn der Haushalt hat 1545 Buchungsstellen und da lässt sich im Detail nicht zu jeder Buchungsstelle konkret sagen, was übrig bleiben wird, zumal Zahlungsfristen auf manchen Buchungsstellen auch immer erst nur einmal im Jahr, beispielsweise zum Jahresende, sind und man das im Einzelnen mit jedem Fachamt abklären müsste, das ist logistisch im Prinzip nicht möglich. Des Weiteren darf ich daran erinnern, der Antrag betrifft ja hier die Möglichkeit, Ideen einzubringen und hier Deckungsstellen zu benennen. Es ist ja so, dass wir uns in der Haushaltskonsolidierung befinden. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung dürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Prinzip nur geleistet werden, wenn wir rechtlich dazu verpflichtet sind, was in dem Fall, den Sie ansprachen, im Fall der Kreisumlage mit 800.000 Euro nun mal so war. Und sie müssen unabweisbar und unaufschiebbar sein. Die Ideen, das ist im Prinzip das Feld, auf dem sich sowas im Prinzip oder in dem sowas eingebracht werden kann, ist der Kommunalhaushalt. Hier kann im Rahmen der Haushaltsberatung der Antrag gestellt werden. Wir hatten es ja auch im letzten Jahr so, da gab es verschiedene Anträge, ob das diese Infrastrukturmittel waren, ob das Konzepte waren zur Einzelhandelsbelebung. Das ist im Prinzip dann der Bereich, wo solche Anträge ihren Niederschlag in dem darauffolgenden Jahr finden können. Aber zu jeder Zeit hier eine Auskunft geben zu können, ist nicht möglich, zumal es im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eben doch gar nicht rechtlich möglich ist, weshalb der Antrag des Oberbürgermeisters lautet, Ihren Antrag abzulehnen.
Vielen Dank, Herr Schneidewind. Frau Reinke, bitte.
Nur eine kurze Nachfrage. Also der Antrag jetzt zum Beispiel mit diesen Blühwiesen, den haben wir jetzt verwiesen in den Ausschuss. Aber wenn Sie sagen, wir können sowieso nicht, weil wir sind in Konsolidierung, müsste man da nicht grundsätzlich alle Anträge von uns dann ablehnen, weil es hat jetzt mit dem Haushalt direkt nichts zu tun?
Na gut, wenn der Stever im Ergebnis zu der Entscheidung käme, diesem Antrag ist Folge zu leisten, dann müssen wir das natürlich im Rahmen der Haushaltsplanung für das nächste Jahr mit berücksichtigen, weil es jetzt ja keine, wie soll ich sagen, unabweisbare, unaufschiebbare Aufgabe ist, die wir jetzt im Rahmen des unterjährigen Haushalts sozusagen einfach leisten könnten und hier eine Deckung bereitzustellen haben. Ja.
Danke, Herr Schneidewind. Frau Klimt.
Herr Schneidewind, ich hätte auch nicht gerne jedes Vierteljahr 1.500 Zahlen. Ganz bestimmt nicht. Und es geht nicht darum, sage ich mal, Einhörner auf die Herrenbreite zu stellen. Das ist wohl nicht die Idee, die dahinter steht. Aber Sie wissen selbst, wie lange es um manche Projekte geht, wo es schwierig ist. Mir fällt jetzt sozusagen im Moment, ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, das zu verteidigen, fällt mir aber ein, der Zaun beispielsweise um die Staatsforter Höhe. Und es gibt ja auch eine Wertigkeit für uns. Das sind ja schon Dinge, die auch der Sicherheit der Kinder dienen. Und wenn wir jetzt natürlich einen Überblick hätten in bestimmten Bereichen, es geht wirklich nicht darum, ich möchte nicht von Ihnen wissen, ob Sie sich noch 30 Bleistifte kaufen können. Darum geht es auch unserer Fraktion nicht. Es geht wirklich darum zu sehen, gibt es Möglichkeiten, vielleicht kann man es so machen, dass man sagt, hier scheinen sich Möglichkeiten aufzutun, wie wir jetzt auch die Deckungsvorschläge beispielsweise für die Brücke bekommen haben, weil sich andere Maßnahmen verschieben, um dann nochmal zu gucken, was ist denn auf unseren Prioritätenlisten, was wäre uns wesentlich, wie können wir da praktisch auch politisch nochmal ein Stück weit den Weg anders begleiten, als er vielleicht begonnen wurde. Ich denke, das ist die Idee, die dahinter steckt. Das ist auch die Idee, die hinter dem nächsten Antrag, der ja relativ ähnlich ist mit dem Fördermittelprogramm. Das ist die Idee. Glauben Sie es mir einfach. Ich wollte keinen Glitzer streuen und keine Einhörner draufstellen.
Danke, Frau Klimt. Herr Ammer, bitte.
Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ich würde auf das, was Herr Schneidewind gesagt hat, als Vorsitzender des Finanz- und Verwaltungsausschusses noch mal kurz Bezug nehmen. Es gibt im Finanzausschuss quartalsweise die Ist-Erfüllung, die Herr Schneidewind wirklich ausführlich vorstellt. Diese Ist-Erfüllung zu jedem Quartal ist auch in unserem System eingestellt, dass jedes Stadtratsmitglied auf diese quartalsweise Berichte auch zugreifen kann. Der nächste Quartalsbericht wird am 16.06. im Finanzausschuss von Herrn Schneidewind vorgetragen. Herr Schneidewind geht da immer sehr ausführlich auf einzelne Buchungsstellen ein. Und wenn es dazu Verschiebungen gibt, dann sind diese Verschiebungen auch mit Randnotizen hier immer mit vermerkt, sodass man da wirklich auch die Informationen bekommt. Und an der Stelle möchte ich mich bei Herrn Schneidewind wirklich auch mal, ich denke auch im Namen des Finanzausschusses, der Stadträte bedanken für diese wirkliche quartalsweise Vorstellung der Zahlen. Und was die Anträge im Zuge der Haushaltsberatung anbelangt und die Deckungsvorschläge, die möglicherweise zu erbringen sind, da kann ich vielleicht auch nur mal an uns Stadträte appellieren, auch den kurzen Dienstweg zu wählen. Herr Schneidewind ist da immer bereit, auch eine Auskunft zu geben. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen und ist da auch insofern hilfsbereit, hier mögliche Buchungs- und Deckungsvorschläge beizusteuern. Also an der Stelle hilft uns vielleicht auch der kleine, kurze Dienstweg hier wesentlich weiter. Aber nochmal, Herr Schneidewind, recht herzlichen Dank für die Vorstellung der Zahlen quartalsweise. Und ja, danke. Dankeschön.
Danke, Herr Amme. Frau Jahn, bitte.
Dankeschön. Ich kann eigentlich ganz schnell anknüpfen an das, was Frau Klimt gesagt hat und auch an Herrn Ammes Worte. Es liegt doch in unser aller Interesse, Lücken zu finden. Lücken ist jetzt sicherlich ein diskutierbares Wort, aber Möglichkeiten zu finden, bestimmte Sachen noch umzusetzen wie Anträge. Ich habe jetzt ein ganz konkretes Beispiel, die Basketballanlage im Westdown Park als Beschluss steht ja immer noch im Raum. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre inzwischen ins Land gegangen sind, wo die Auskunft war, wir kriegen das schon irgendwie hin. Die Auskunft steht im Raum. Ich kann den Antragsteller total verstehen. Ich kann auch den Oberbürgermeister in diesen, ja, mit der Keule 1500 Stellen verstehen. Da werden wir wahrscheinlich keinen Kompromiss kriegen. Aber die Konsequenz ist für mich jetzt nur egal, ob wir den Antrag jetzt annehmen oder ihn ablehnen. Wir werden mehr Arbeit kriegen, wir müssen uns diese Arbeit machen, müssen einfach ein bisschen mehr telefonieren, ein bisschen mehr ins Kleingedruckte gucken und ja, wühlen, damit wir die Ziele, die wir irgendwo im Auge haben, vielleicht mit der Verwaltung zusammen umsetzen können. Das ist das Fazit, was ich daraus ziehe und ich weiß jetzt auch noch nicht, wie ich mich jetzt im Abstimmungsverhalten zeige. Wenn ich was falsch verstanden habe, dann nehme ich eine Korrektur gerne an.
Herr Schneidewind, bitte.
Dann vielleicht mal von mir in aller Deutlichkeit zu dem Text. Ihr beantragt oder die Fraktion beantragt, die Verwaltung wird beauftragt, quartalsweise den Mitgliedern des Finanz- und Verwaltungsausschusses schriftlich aufzulisten, inwieweit die Buchungsstellen von Produkten zum jeweiligen Zeitpunkt nicht wie planmäßig belastet wurden, abgesehen von dem kleinen Fehler, aber wahrscheinlich werden gemeint. Das heißt ja, es muss doch jedes einzelne Produkt aufgelistet werden. Und das ist ein Aufwand, der ist so extrem unverhältnismäßig, dass man diesen Antrag so nur ablehnen kann.
Danke, Herr Oberbürgermeister. Herr Rother, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Als Zahlenmensch und Banker kann ich natürlich den Antrag verstehen, dass man sagt, Mensch, wo ist was über? Auf der anderen Seite bin ich hier aber auch Stadtrat. Da möchte ich was umsetzen. Ich denke, das machen wir auch mit unserer Prioritätenliste. Wir haben das vorhin wunderschön gesehen im Tagesordnungspunkt 13, wo es um die Sanierung der Kita-Pünktchen ging, aus einem Zustand, für den wir uns an sich schämen. Aber wir hatten da jetzt Mittel mal über. Die Prioritätenliste wird abgearbeitet, auch in Mehringen. Und neben dem vielen Aufwand, den der Antrag mitbringen würde in der Buchhaltung. Denke ich einfach, dass wir eine Verpflichtung haben, wenn wir als Stadt Darlehen zu bezahlen haben, wenn unser Kassenkredit in Anspruch genommen ist, ist die Finanzlage dann nicht so, dass wir uns da auch ein bisschen bescheiden sollten und nicht jeden Euro, den wir ausgeben könnten, sofort ausgeben müssen, sondern vielleicht auch dafür in die Tilgung stecken können. Deswegen bin ich da bei Herrn Schneidewind, beziehungsweise Herrn Oberbürgermeister Michelmann, wo ich sagen muss, ich werde den Antrag also dementsprechend ablehnen, obwohl ich gerne solche Zahlen hätte, aber der Aufwand ist zu groß und die Umsetzbarkeit in der Konsolidierung nicht gegeben.
Danke, Herr Rother. Herr Schneidewind, bitte.
Vielleicht bloß noch eine Ergänzung. Das ist wirklich das schlagende Argument. Der Verwaltungsaufwand ist das eine, aber es geht eben um den Punkt Haushaltskonsolidierung. Herr Michelmann müsste widersprechen, wenn es zum Nachteil der Stadt ist finanziell, könnte widersprechen, wenn es zum finanziellen Nachteil der Stadt ist und müsste widersprechen, wenn es rechtlich nicht in Ordnung ist. Und wir können eben nur Aufwendungen leisten, zu denen wir rechtlich verpflichtet sind, was zum Beispiel im Fall einer Satzung so wäre, wenn es jetzt um eine Erhöhung dieser Aufwandsentschädigung ginge, oder wenn sie eben unabweisbar und unaufschiebbar sind, wenn es um die Abwehr von Gefahren geht und solche Sachen. Da sind wir immer dabei, aber Sie beschreiben ja explizit hier innovative Ideen und das ist eben der Punkt, dass das im Rahmen der Haushaltsberatung für das nächste Jahr mit zu beraten ist.
Danke, Herr Schneidewind. Wir kommen jetzt zu dem Änderungsantrag. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? 2 Gegenstimmen. Stimmenthaltung? 3? Ja. Bei 3 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen ist es mehrheitlich der Änderungsantrag angenommen. Wir kommen dann zum Antrag 14.4, auch von der Fraktion Die Linke, Übersicht über die Förderprogramme. Auch hier liegt ein Änderungsantrag vor. Gibt es jetzt noch Fragen dazu? Herr Dr. Blanert, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Frage an die Antragsteller. Sind damit auch private Förderungen mit erfasst? Also private Fördertöpfe von privaten Stiftungen beispielsweise, weil dann wäre das ja eine unüberschaubare Größe.
Danke, Herr Dr. Planert. Frau Klimt, bitte.
Also nochmal zurück, er ist jetzt abgestimmt auf den anderen Antrag. Wir werden das nochmal überdenken, weil die Intuition des Ganzen ist natürlich eine andere, als es sich jetzt im Moment hier darstellt. Und hier geht es nicht um private Fördertöpfe, sondern es geht tatsächlich nur um die Mittel, die wir hier zur Verfügung haben, um einfach auch zu schauen, wenn es Fördermittelprogramme gibt, welche sind denn überhaupt aufgelegt, wie sind die auch gegen zu finanzieren. Weil es ist ja nicht immer so, wie wir es jetzt gerade in der Kita Pünktchen haben, dass wir tatsächlich eine 90-prozentige Förderung kriegen, um vielleicht auch abwägen zu können, diese Maßnahmen zu machen oder auch nicht zu machen, je nachdem, wie viel Eigenmittel auch von Seiten der Stadt einzustellen sind. Aber zum Teil hat man gar nicht die Möglichkeit, weil man überhaupt gar nicht weiß, welche Fördermöglichkeiten werden überhaupt angezapft, welche sind überhaupt möglich. Können wir als Stadträte vielleicht auch was dafür tun, Fördermöglichkeiten noch tatsächlich zu befördern in irgendeiner Art und Weise? Das steckt eigentlich nicht eigentlich. Wenn man eigentlich sagt, hat mir mal jemand gesagt, ist man unsicher, das steckt dahinter.
Danke, Frau Klimt. Herr Görth, bitte.
Ich halte den Antrag für schlichtweg nicht erfüllbar. Wir haben, ich weiß nicht, die einen sagen zwischen 1.500 und 2.000 Förderprogramme. Mein Problem ist so, dass ich noch keinen kennengelernt habe. Ich habe mit der Thematik schon lange zu tun, der mir wirklich die Anzahl der Förderprogramme tatsächlich nennen könnte. Selbst wenn Sie bei der Investitionsbank, das ist die Förderbank des Landes, anrufen, die ja auch für die allermeisten kommunalen Förderprogramme mit zuständig sind, wäre das nicht vollständig, weil ja noch das Landesverwaltungsamt ist. Dafür bräuchte man wahrscheinlich einen ganzen Stab von Leuten, die alles recherchieren, Aktualisierung, weil Richtlinien sind Grundlage einer jeden Fördermaßnahme oder eines Förderprogramms. Die Richtlinien verändern sich manchmal so schnell, dass die damit zu tun haben, in der Verwaltung gar nicht hinterherkommen. Das ist nicht zu leisten. Das Personal, das wäre eine eigene Behörde, die gefüllt werden könnten, die nur das machen würden, um da aktuell zu sein. Ich denke, wir müssten auch über unser eigenes Selbstverständnis da nochmal ganz klar nachdenken. Wir sind der ehrenamtliche Stadtrat. Wir sind ja nicht so wie im Bundestag mit Opposition und Regierung und Exekutive und Legislative, aber wir haben den Rat und wir haben die Verwaltung. Und wir bestimmen im Rat über unsere Beschlüsse. Wir sind Haushaltsgesetzgeber, weil wir die Haushaltssatzung beschließen und andere Satzungen auch, die Geldkosten oder das Ausgeben von Geld regelt. Und so ist es auch mit politischen Beschlüssen, die wir dann fassen. Und dann wird die Verwaltung beauftragt, diese umzusetzen. Und dann müssen sie halt zusehen, dass sie im Rahmen der bekannten oder gesuchten Förderprogramme irgendwo eine Möglichkeit finden, den Eigenanteil der Gemeinde zu verringern. Und das ist genau das, was die Verwaltung seit Jahrzehnten macht. Und gar nicht so schlecht bei der Unübersichtlichkeit der Programme mit den ständig sich ändernden Bedingungen. Ich halte das nicht für möglich, einen solchen Bericht überhaupt auch nur einmal zu erstellen. Verwaltungspraxis heißt, wir haben was beschlossen und die Verwaltung sieht zu, wie sie es umsetzen kann. Und dann kriegen wir einen Bericht, wenn es nicht geht, weil die Finanzen nicht reichen. Oder aber wir kriegen im laufenden Haushaltsjahr in den Ausschüssen die Informationen, die im vorhergehenden Antrag ja schon hier mitgeteilt wurden, dass doch Mittel frei geworden sind, weil sich Maßnahmen verschoben haben oder weil wir irgendwo noch reingerutscht sind in unserem Programm. Ich denke, das ist eine gute Praxis und das ist auch so, wie es funktioniert. Aber dieses Anliegen kann beim besten Willen gar keiner erfüllen. Und ganz zum Abschluss, sehr geehrte, von mir sehr geschätzte Kollegin Klimp, die haben ja auf unserem auch so geschätzten Kollegen Planer geantwortet, dass private Fördermittel oder private Stiftungen ausgeschlossen. Warum eigentlich? Es gibt genauso, wenn Sie die Otto-Hahn-Stiftung und viele andere Stiftungen nehmen, private Stiftungen, die Regine-Six-Stiftung, da könnten wir als Kommune genauso auch einen Antrag stellen, auch im Kulturbereich, die Kulturstiftung der Deutschen Bank. Wir haben ein einzigartiges Projekt hier vor. Fördert ihr das? Dann würden wir jetzt 1738 Informationen von irgendwelchen Programmen kriegen, von der KfW bis zum Land und zum Bund. Aber die anderen wären schon gar nicht drin. Insofern ist das eine nicht lösbare Aufgabe und da kann man eigentlich nur dem Antrag folgen, diesen Antrag abzulehnen. Nicht aus bösem Willen, sondern weil es einfach nicht geht.
Danke, Herr Gürt. Frau Klimm, bitte.
Ich habe gesagt, der Mensch lernt ja, solange er lebt. Das trifft natürlich auch für mich zu in dem Fall. Ich denke, die Idee, die für uns dahinter steckt, auch der riesige Investitionsstau, der gar nicht alles in den Prioritätenlisten deutlich wird. Und da mache ich das jetzt einfach mal. Ich sage mal, wir haben seit Jahrzehnten einen nassen Keller, der müsste dringend gemacht werden. Wir sind also weder in diese Kita-Programme reingerutscht, weil es da eben mehrheitlich für unter Dreijährige geht. Also das heißt, ich weiß zumindest und nicht nur aus meinem eigenen Haus von einem noch Investitionsstau und die Idee dahinter war, zu gucken, was ist denn an Förderprogrammen möglich. Vielleicht können wir sozusagen auch, da wir ja viele freie Träger haben, vielleicht, wenn man dann weiß, man kann in sowas rein, vielleicht auch selber noch ein bisschen Geld ansparen. Es geht also nicht nur darum, was zu fordern. Ich denke, die Anträge, so wie wir sie formuliert haben, waren, glaube ich, nicht klar in dem Ansinnen, was wir haben. Also insofern ist mein Lernprozess heute damit abgeschlossen, dass ich nochmal klar das aufschreiben muss, was ich wirklich haben möchte. Weil ich wollte keine 2000 Förderprogramme erklärt haben, ganz bestimmt nicht. Das Landesverwaltungsamt ist einem da auch nicht, glaube ich, immer der beste Partner, um da mal persönliche Befindlichkeiten schon mal gehabt zu haben. Also ich denke, also die Idee, die dahinter steckt, ist eine andere. Ich denke, wir müssen das einfach nochmal klarer formulieren. Und wir ziehen diesen Antrag, wir brauchen den nicht abzustimmen, grundsätzlich zurück und überdenken nochmal die Idee, die dahinter steht.
Danke, Frau Klimt. Dann kommen wir gleich zum nächsten. Dann kommen wir zum... Ach so, ich bin gerade darauf hingewiesen worden, es ist 18.30 Uhr und wir haben die Einwohnerfragestunde. Gibt es Einwohner, die hier Fragen haben? Das ist nicht der Fall. Dann können wir fortfahren mit 14.5, dem Antrag zu den Fördermitteln. Ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem Änderungsantrag an. Frau vom Oberbürgermeister. Herr Schneidewind, bitte.
Ja, vielen Dank. Ja, es gibt ja drei Anträge zu diesen verbleibenden Haushaltsmitteln. Der Änderungsantrag des Oberbürgermeisters ist insofern ein Kompromissvorschlag. Ich hoffe, dass wir alle damit leben können. Und zwar sieht er vor, dass die verbleibenden Mittel von den 100.000, die einst für die Kultur bereitgestellt worden sind, um hier strukturelle Anpassungen an die Corona-bedingten Folgen, sage ich mal, so ein bisschen vornehmen zu können, dass die verbleibenden Mittel in Höhe von 12.097 Euro erneut zur Verfügung gestellt werden, und zwar den Kultur-, Sozial- und Jugendvereinen. Und hier eine Antragstellung bis 30.06.21 nochmal gewährt wird, um dann hier zu einer abschließenden Entscheidung zu kommen. Und würde einfach darum bitten, dass Sie diesem Änderungsantrag so Folge leisten. Ich denke, der Rest ist inhaltlich erklärt. Bitte um Zustimmung.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schneidewind. Gibt es da noch Fragen zu diesem Anträgen? Wenn das nicht der Fall ist, möchte ich Sie bitten, über diesen Antrag abzustimmen. Also wenn Sie damit einverstanden sind, die verbleibenden Haushaltsmittel für die strukturelle Anpassung von Corona-bedingten Folgen für Kultur- und Sozial- und Jugendvereine einzusetzen, dann bitte ich Sie jetzt um Ihr Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Bei 5 Stimmenthaltungen ist es mehrheitlich angenommen. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 15, Anfragen und Anregungen. Frau Klimt, bitte.
Meine Frage konnte ich schon mit Hilfe meiner Stadtratskollegin Frau Reisky heute klären. Es geht nochmal um das Ballhaus und das Freibad. Es war schwierig zu erklären, und das wäre meine Bitte. Es lässt sich schwierig erklären, das Freibad wurde noch nicht eröffnet. Warum das ist, wissen wir alle. Das war ja sozusagen medienwirksam. Aber das Ballhaus hat jetzt auch noch verkürzte Öffnungszeiten. Das erklärt sich niemandem. Und es erklärt sich nicht. Darum sage ich ja, die Frage hat sich für mich geklärt. Warum es so ist, das verstehe ich auch. Aber es wäre schön, wenn praktisch das auch für alle so transparent gemacht wurde, dass eben nach wie vor Hygieneregeln herrschen müssen, dass also der offene Freizeitsport noch nicht gemeinsam mit dem Trainingssport zusammen sein darf, dass das einfach noch an hygienischen Bedingungen liegt. Und dann wäre es einfach schön, wenn man das transparent macht, dann erklärt sich auch jedem, warum die Öffnungszeiten, sage ich mal, im Moment noch nicht so sind, wie sie mal waren. Würde ich einfach darum bitten, das transparent zu machen, vielleicht im nächsten Pressegespräch. Ist eine Bitte oder eine Anregung?
Danke, Frau Klimt. Herr Amme, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Ich habe zwei Anfragen. Es ist ja gute Tradition, dass zu Jahresbeginn im Zuge des Neujahrsempfangs immer unsere Ehrungen ausgesprochen werden. Baupreis, Wirtschaftspreis, Bildungspreis und den Bürgerpreis. Corona-bedingt ist der Neujahrsempfang in diesem Jahr ja ausgefallen. Gibt es hier schon einen neuen Termin, um zumindest die Ehrungen nachzuholen? Und die zweite Anfrage bezieht sich auch auf unsere Tradition, was die Besuche oder den Besuch mit der Partnerstadt Peine anbelangt. Gibt es hier einen Termin, um in diesem Jahr hier auch wieder den Besuch durchzuführen?
Danke, Herr Amme. Herr Dr. Pich, bitte.
Jetzt. Okay, Dankeschön. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Herr Oberbürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich stelle immer wieder fest, dass wir in wenigen immer schon einen Schritt weiter sind. Denn wir haben bereits eine Blühwiese seit 3 Jahren und die blüht wild durcheinander, aber die blüht gut und die Bienen fühlen sich wohl und die anderen Insekten. Und wir haben, und deswegen stelle ich jetzt eine Frage, wir haben Blühstreifen gehabt bis gestern. Und das liegt daran, dass wir einfach zu wenig Kräfte im grünen Bereich haben. Es geht nicht gegen, das muss ich explizit sagen, es geht nicht gegen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Herrn Könnecke. Die waren gestern sehr fleißig und haben da wo die Wahl stattfindet, alles sauber gemacht und auch im Ort. Aber die Leute haben natürlich zwischendurch gefragt, wir hatten jetzt Wachstumsperiode, klar, die Liste ist noch nicht zu Ende, ob da mal wieder jemand kommt. Das Gras hat schon angefangen zu blühen und das liegt hauptsächlich daran, aus meiner Sicht, dass uns eben 1 Euro Leute im grünen Bereich fehlen. Ich habe schon mit Vereinen gesprochen, geguckt, ob wir eine Lösung finden. Und vielleicht, das wäre meine große Bitte, kann die Stadt sich da nochmal stark machen. Es gibt ja diese Regelung, die ich ein bisschen unsäglich finde, dass Leute, die 3 Jahre in so einer Maßnahme arbeiten, dann ein Jahr Pause machen müssen. Die sitzen also im Ort, die haben Lust und würden sich auch 2 Euro dazu verdienen, diese Arbeiten durchzuführen. Die kennen sich aus im Ort, die sind selbstständig, die kann man arbeiten lassen. Da sind die Gemeindearbeiter dann in den anderen 3 Ortsteilen unterwegs und verrichten da ihre Dinge. Das fehlt und das fällt mir jetzt schmerzlich auf. Und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wir haben gesprochen, Frau Anneke, vielleicht über Ehrenamt oder so, da eine Lösung zu finden. Das betrifft bestimmt nicht nur unseren Ort. Ich habe nichts gegen Blühstreifen, bin absolut für Blühwiese, aber da, wo sie hingehört und nicht unbedingt am Straßenrand und am Straßengraben. Dankeschön.
Danke, Herr Dr. Pich. Frau Jahn, bitte.
Ich hatte ein bisschen gehofft, dass eine Information heute kommt. Jetzt gebe ich sie einfach mal. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass wir seit gestern Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen sind. Wir sind in einem Rutsch mit 5 antragstellenden Kommunen jetzt aufgenommen worden. Und ich wollte nur Bescheid geben, dass das also so ist. Und ich bin gespannt über die weitere Entwicklung. Und vielleicht werden wir da jetzt künftig mehr hören bezüglich der Kooperation mit anderen Kommunen in dieser Arbeitsgemeinschaft. Danke.
Danke. Herr Gürt, bitte.
Ich habe 2 Fragen. Das eine nochmal zum Ballhaus. Es gab vor einer Woche nochmal Hinweise bei uns über den Kreissportbund, haben wir die bekommen, dass es da ein bisschen Sorge gibt, vor allem im Bereich des Schwimmens, dass diejenigen, die jetzt noch im Leistungssport schwimmen und jetzt auch noch Wettkämpfe haben, die jetzt noch stattfinden können, ja, das muss man sehen, das ist ja von Sportart zu Sportart unterschiedlich geregelt, hängt doch von den Corona-Eindämmungsverordnungen ab, dass die wenigstens trainieren können. Ja. Vielleicht könnte man da nochmal zusehen, was die Öffnungszeiten des Ballhauses betrifft für den Schwimmbereich. So viele Vereine, die den Leistungssportschwimmen anbieten, haben wir ja nicht. Eigentlich ist es nur einer bei uns in der Stadt. Es wäre schön, wenn das noch mal hinterfragt werden könnte. Das zweite betrifft auch den Sport. Die größte Sporthalle, die 1C4-Feldhalle bei uns im Salzlandkreis, ist ja in Aschersleben, ist die WEMA-Halle. So, und die ist auch sehr gut ausgebucht. Nun hat der Landkreis durchsickern lassen, dass jetzt nicht, wo die Schulen zu waren, sondern jetzt mit Beginn der Sommerpause die WEMA-Halle vermutlich bis Ende des Jahres geschlossen werden soll. Dann ist man immer verleitet, den Landkreis als unfähig zu beschimpfen, aber das liegt mir fern, liegt mir an dieser Stelle fern. Vielleicht sind es ja fehlende Dachdecker, die jetzt nicht in der Schließungszeit die schon lange bekannte notwendige Reparatur hätten anfangen können. Aber mit dem Schließen bereits zum Ferienbeginn bedeutet das, dass 4 Felder mit einmal weg sind. Der ganze Tischtennissport, um mal ein Beispiel, ich könnte noch mehr nennen, der steht da komplett im Regen, wenn man es genau will. Und die können ja die Hallen nicht ihre Tischtennisplatten unterm Arm schnappen. Und da ist die Frage, ob wir da Möglichkeiten haben, da auch mit zu unterstützen. Und das Zweite, ob wir denn in den Ferienzeiten unserer Sporthallen denn wenigstens öffnen können für das Indoor-Training, was da gewünscht und vielleicht erforderlich ist.
Danke, Herr Gürt. Herr Rother, bitte.
Danke. Oh, funktioniert. Danke, Frau Vorsitzende. Von mir aus ist es erstmal eine Beobachtung, weil es wurde auch an mich herangetragen. Der Bubble Tea ist anscheinend sehr, sehr beliebt. Man sieht auch die Schlangen davor stehen, die sich die Becher holen. Und man sieht dann die Schlangen nicht mehr, aber die Becher noch in der Innenstadt. Haben wir da eine Möglichkeit als Stadt für ein schöneres Bild in der Innenstadt Einfluss zu nehmen?
Danke, Herr Rother. Herr Dr. Planert, bitte.
Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ich hatte ich würde fast mal so geschätzt sagen, ein Dreivierteljahr im Ausschuss für Ordnung, Recht und Kommunales nachgefragt, wie es denn aussieht mit einem Namensschild im Bereich des Breslauer Wegs. Mittlerweile sind gut 2/3 dieses Territoriums des Wohngebietes bebaut. Und ich denke, es ist schon sinnvoll für Rettungskräfte und andere, die also dort den Breslauer Weg suchen, dass sie nicht mehr fragen müssen, sondern dass sie ihn dann auch anhand eines Zeichens erkennen können, eines Namensschriftzuges erkennen können. Herr Grossi hatte mir damals zugesichert, dass das ja zeitnah erfolgen wird. Bis heute ist aber kein so ein solches Schild dort aufgestellt. Wann kann denn damit gerechnet werden, dass dieses Schild errichtet wird?
Danke, Herr Dr. Planert. Herr Schigulski, bitte.
Vielen Dank. Der Herr Rother hat es mir schon im Prinzip ein bisschen vorweggenommen. Die Bubble-Tea-Geschichte ist natürlich wirklich ein großes Problem. Meine Frage ist, ob wir eventuell eine Möglichkeit haben, wenn wir nicht selber ständig den Bauwirtschaftshof permanent da stehen haben wollen und Papierkörbe zu leeren zu lassen, was technisch meiner Meinung nach nicht machbar ist und auch nur nicht bezahlbar ist. Ob wir nicht eine Möglichkeit haben, solchen Betreibern, die sowas betreiben, im Prinzip eine Pfandpflicht für Plastikbecher aufzuerlegen, die auch ein bisschen wehtut, also sodass die Leute nicht 1 Euro wegschmeißen, sondern vielleicht 2 Euro oder irgend sowas, wenn sie es dann schon wegschmeißen müssen. Gerade in dieser Zeit jetzt, wo wir wissen, dass Plastik immer belastender für die Umwelt ist, ist es für mich sehr schwer nachvollziehbar, dass dort massenhaft Plastikbecher in den Müll wandern, beziehungsweise auf unseren Straßen landen und dann irgendwo in der Eine und weiß ich wo am Ende zu finden sind. Da ist meine Frage, ob da mal drüber nachgedacht wurde, über das Gewerbeamt eventuell da eine Pfandpflicht aufzuerlegen. Weil ansonsten wären wir der Unordnung überhaupt nicht mehr Herr. Das ist also wirklich katastrophal. Dankeschön.
Danke, Herr Schigulski. Frau Herrmann, bitte.
Dankeschön, Frau Vorsitzende und Herr Oberbürgermeister und werte Stadträte. Ich kann mich eigentlich den Worten von Herrn Dr. Pich und auch der Bitte nur anschließen. Auch bei uns im Ort ist es wirklich sichtbar, dass die Mitarbeiter der ÖSEG, die in den letzten Jahren, das waren 2 Frauen bei uns, die haben wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Die haben den Bauwirtschaftshof unterstützt und haben im Ort wirklich für gute Sauberkeit gesorgt und das ist jetzt auch aufgefallen und auch Einwohner haben sich beschwert, will ich mal nicht sagen, aber haben schon ihren Unmut darüber geäußert, dass es wirklich auffällt, dass es diese 2 Mitarbeiter nicht gibt und bei uns ist es genau, wie Herr Dr. Pich auch sagt, die würden auch gern, aber die haben auch diese Maßnahme gehabt und dürfen halt jetzt nicht mehr sozusagen tätig werden. Und da würde ich mich der Bitte auch anschließen, ob man da nicht nochmal das Gespräch suchen kann mit der ÖSEG oder ähnliches, weil wirklich also wir sind da auch sehr darauf angewiesen und wir möchten auch nicht als Dorf, als Blühwiese enden. Das ist natürlich falsch gesagt, ne? Aber wie gesagt, die Unterstützung war wirklich immer groß und die fehlt wirklich. Obwohl der Bauwirtschaftshof auch sein Bestes gibt, aber wenn halt wirklich da diese Unterstützung fehlt, das merkt man halt. Und da würde ich mich eigentlich, wie gesagt, der Bitte von Herrn Dr. Pich anschließen. Dankeschön.
Danke, Frau Herrmann. Herr Dr. Pich.
Ich würde mal gerne noch eine Ergänzung machen zu dem, was Herr Gottgart gesagt hat. Ich habe bei uns im Ort vor ein paar Wochen einen Arbeitseinsatz gemacht und wir haben mal alle Gräben ringsum Winningen vom Plastik und anderem Müll befreit. Sie können sich oder ihr könnt euch nicht vorstellen, was dort alles zusammengekommen ist. Das war ein großer Container vorher und der hat noch nicht mal gereicht. Wir haben dann noch einen zweiten Container mitgenutzt. Unglaublich, was alles weggeworfen wird. Und wenn die Gräben dann gemulcht werden, fliegt das Zeug natürlich kleingehäckselt auf die Äcker, kommt in die Nahrungskette. Plastikmüll muss nicht zwingend sein und vor allen Dingen muss er nicht auf der Straße rumliegen. Ich kann mich da nur anschließen.
Danke. So, Herr Oberbürgermeister, bitte.
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, ich versuche in der Kürze der Zeit die Antworten zu geben, soweit es mir jetzt wirklich aufgrund der kurzen Zeit möglich ist. Zuerst zu der Frage von Frau Klimt. Also, oder auch für diejenigen, die da vielleicht nicht so mit betraut sind oder beschäftigt sind, das Schwimmen ist im Ballhaus ja erst seit dieser Woche überhaupt wieder möglich. Da ging es sozusagen mit dem exponentiellen Sinken genauso wie damals mit dem Wachstum, also ziemlich schnell. Und das bedeutet aber praktisch, dass das Ballhaus zwar das Schwimmen wieder anbieten kann, aber es muss getrennt werden laut dieser Verordnung zwischen Schulsport, Vereinssport und öffentlichen Schwimmen. Also die beiden Sachen, die drei Sachen dürfen sich wohl nicht berühren. Und deswegen hat Frau Giebelhausen da einen entsprechenden Plan. Das Problem ist so ein bisschen, das will ich jetzt aber nicht auf die Zeitung schieben, weil sie kann ja auch nichts anderes machen, als das bekannt zu geben oder auch im Pressegespräch der Presse zu sagen. Aber was sie dann schreiben, ist natürlich wiederum deren Sache. Ja, und soweit ich weiß, soll da wohl noch ein größerer Beitrag in der MZ kommen. Aber dann, ansonsten müssen wir andere Kanäle nutzen, um das sozusagen öffentlich zu machen. Und dann gibt es noch ein Problem, auf das ich jetzt an dieser Stelle schon mal hinweisen möchte. Sie hatten ja gesagt, dass Sie wissen, dass das Freibad nicht offen ist. Klar, das hängt wirklich damit zusammen, dass wir da bauliche Probleme haben. Wir hoffen, dass wir das so lösen können, dass das Freibad doch am 1.7. öffnen kann. Aber wir haben inzwischen ein ganz anderes Problem. Wir beherbergen zwar auch die DLRG bei uns im Ballhaus, was aber am Ende nicht dazu führt, dass wir Rettungsschwimmer haben. Das heißt, es mangelt einfach absolut an Rettungsschwimmern im Revier, sodass wir dann immer vor der Frage stehen, öffnen wir das Freibad oder das Schwimmbad im Ballhaus im Sommer. Nur um das mal gleich zu sagen, damit dann nicht jemand sagt, jetzt ist das Freibad offen, warum ist es dann dazu? Das hat den Hintergrund, es fehlt uns einfach massiv an Rettungsschwimmern. Dann zu dem Termin, hatte mir jetzt Herr Schneiderwind gerade gesagt, Herr Ammer, dass die Peiner angefragt hatten wegen des 3. Oktober. Ob das, ja, so, und die andere Geschichte, das war ja jetzt pandemiebedingt, hatten wir keine Gelegenheit und deswegen haben wir da auch noch jetzt keine Antwort. Wir wollten es auf jeden Fall im würdigen Rahmen machen. Dann müssen wir sehen, ob das entweder nach der Sommerpause, weil im Sommer sind viele im Urlaub, ist auch zu heiß und so, oder ob wir das dann vielleicht gemeinsam mit den Preisträgern 21 machen und dann schon für 22. Das müssen wir dann noch vielleicht mal besprechen, haben wir noch keine Lösung. Zu der Frage von Herrn Dr. Pich und von Frau Herrmann. Da hatten wir am Montag oder am Dienstag die Zusammenkunft mit, machen wir immer regelmäßig mit allen Geschäftsführern und Betriebsleitern. Und da war unter anderem auch Herr Schön von der ÖSEG dabei und er sagte, dass jetzt er wieder neue Kräfte zugewiesen bekommen hat. Also es war im Grunde genommen so, ich muss mich da jetzt vorsichtig ausdrücken, aber dass natürlich die Mitarbeiter in den Lebensmittelbetrieben fast durchgearbeitet haben, Pandemie hin, Pandemie her. Aber vom Arbeitsamt wurden die Mitarbeiter sofort zurückgezogen. Und da haben wir aber auch keinen Einfluss drauf. Das können wir einfach nur so zur Kenntnis nehmen. Dann ist es so. Und jetzt werden sie offenbar wieder zur Verfügung gestellt. Also er hat von 12 oder 15 Leuten gesprochen, die er jetzt zugewiesen bekommen hat. Und die werden dann sicherlich auch entsprechend eingesetzt. Das ist aber dann ungleich. So, dann hatte Frau Jahn ja informiert zu dem Thema Mitglied bei den fahrradfreundlichen Kommunen. Das liegt, glaube ich, seit gestern vor. Umso besser ist, dass Sie auch die Informationen gleich bekommen haben und dann auch hier weitergegeben haben. Das ist so. Was zumindest beweist vor Jahren, dass wir uns engagiert bemüht haben, dort Mitglied zu werden. Das ist zumindest jetzt der Beweis, dass wir auch Mitglied sind. Zu den Fragen von Herrn Gürt. Hängt so ein bisschen mit dem zusammen, was ich gerade gesagt habe. Und ich glaube, es gab da auch schon Kontakt von der Fachhochschule der Polizei. Es geht, glaube ich, um jemanden, der da an der Fachhochschule ist, wenn ich mich nicht irre, der Leistungssportler ist. Ja. Das hatte ich auch schon mit Frau Giebelhausen besprochen. Da muss es sicherlich auch eine Möglichkeit geben. Das Thema mit der Sporthalle Wehmerhalle ist mir neu. Wenn ich jetzt böse wäre, was ich natürlich nicht bin, dann würde ich sagen, es gab Momente, wo die CDU mal beargwöhnt hat, dass wir zu viele Sporthallen haben in der Stadt. Und zum Glück kann ich jetzt sagen, haben wir eben dadurch noch ein bisschen Ausgleich, obwohl ja das Ballhaus im Moment Impfzentrum ist und wir das Problem mit der WEMA haben. Mit dem Tischtennis ist es natürlich immer so ein Spezialproblem, weil du für diese Tische eben wirklich viel Platz brauchst. Also da müssen wir gucken, was wir für eine Lösung finden, aber das ist eben wirklich immer das Problem mit dem Tischtennis. Deswegen waren wir eigentlich ganz froh, dass die in der WEMA unter sind, weil da eben einfach so, wie Sie sagen, in der großen Halle genug Platz ist. Jetzt müssen wir sehen, wie wir denen da irgendwie helfen können, klar. Wie im Übrigen, wenn wir einmal bei der Frage sind, ich auch vorhabe, dass wir die Sporthallen, die städtischen Sporthallen auch den Sommer über offen lassen. weil die Sportler hatten jetzt wirklich keine Gelegenheit, in den letzten anderthalb Jahren vernünftig zu trainieren. Und wenn wir ehrlich sind, das bisschen Geld, was wir da sparen, das ist sozusagen das nicht wert im Vergleich zu dem, wenn die Kinder und noch von mir aus die Erwachsenen sich da jetzt wieder beschäftigen können, sportlich. Ja, die Frage von Herrn Rother und ich glaube auch von Herrn Schigulski zu dem Thema Bubble Tea. Deswegen hatte ich kurz mit Herrn Schneider nochmal gesprochen. Sie können sich vielleicht erinnern, es gab Anfang der 90er Jahre so eine Initiative zu so einer Art Plastik oder irgendwie Wegwerfpfand oder so. Da gab es, glaube ich, relativ starke Auseinandersetzungen zwischen Städtetag und ich glaube den großen Firmen. Aber wir beschäftigen uns damit nochmal. Jetzt weiß ich schon, da ging es um das Thema Verpackungssteuer. So haben Städte versucht, das zu lösen, dass diese Verschmutzung in den Städten dann nicht überhand nimmt durch solche Wegwerfprodukte. Damit werden wir uns nochmal beschäftigen. Und wenn das ein Weg ist, dann werden wir das über den Ordnungsausschuss oder Stadtentwicklungsausschuss dann auch dem Stadtrat vorstellen. Das war das. Namensschild, ja, das ist einfach peinlich. Also, dass das nach wie vor nicht erfolgt ist, kann ich nur um Verständnis bitten, obwohl das schwer ist, müssen wir jetzt so schnell wie möglich lösen, weil es gibt ja einen klaren Beschluss und er kann ja nicht daran scheitern, so ein blödes Schild aufzustellen. Also, blöd. Manchmal klappt dem auch leider nicht alles. Soweit in der Kürze zu den Fragen.
Danke, Herr Oberbürgermeister. Frau Jahn, bitte.
Ja, eine Anmerkung möchte ich dazu noch machen. Das fiel mir jetzt ein. Es ist ja, ist vielleicht was für die Kaufmannsgilde oder für City Management. Es gibt ja Städte, die diese sogenannte Recap-Initiative mittragen. Da müssen sich aber mehrere Händler, die To-Go-Angebote machen in Getränken, zusammenschließen und das dann gemeinsam. Das ist dann immer der gleiche Becher, der 1 Euro Pfand kostet. Wäre vielleicht mal eine Anregung. Danke.
Danke, Frau Jahn. Herr Dr. Blanert.
Aha, derselbe. Noch besser. Ich wollte nur eine Anregung geben. Zwischen der Stadt Aschersleben und der Fachhochschule der Polizei gibt es ja auch eine Kooperation. Die findet ja auch regelmäßig dadurch Ausdruck, dass man immer diese Aschersleben Gespräche geführt hat. Pandemiebedingt natürlich nicht durchgeführt. Aber ich möchte insofern anregen, dass wir bei uns an der Fachhochschule natürlich viele junge, aktive Menschen haben, so will ich mich mal vorsichtig ausdrücken, die natürlich auch bestimmten sportlichen Aktivitäten nachgehen. Und wir haben viele Leistungssportler bei uns, mehr oder weniger teilweise sogar im Olympiakader, beziehungsweise überhaupt in sportlichen Kadern, die auch, weil ich glaube, Rettungsschwimmen ist nicht, ich bin jetzt nicht so der Sporttyp, da müsste der Kollege Gürt mich vielleicht ergänzen oder Sie, Herr Oberbürgermeister. Rettungsschwimmen ist, glaube ich, auch, gibt es Weltmeisterschaften, aber ich glaube keine olympische Disziplin. Jedenfalls haben wir einige bei uns, die tatsächlich auch im Leistungssport Rettungsschwimmen sind. Und vielleicht kann man im Rahmen dieser Kooperation, indem man den jungen Menschen irgendwelche Angebote macht, dann darauf zurückgreifen, dass sie eben zumindest in den Sommermonaten dann vielleicht im Freibad unterstützen können. Ja, das war bloß als Anregung.
Danke, Herr Dr. Blanert, für die Anregung. Wenn es dann keine Fragen mehr gibt, würde ich den öffentlichen Teil schließen. Also Tagesordnung Punkt 16, Schließung des öffentlichen Teils. Danke, Herr Vopel.